Natur 2.0, der Biodiversitäts-Podcast mit Insektenforscher Thomas Hörm und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta Navarro.
Hallo Thomas.
Hallo Jana, grüß dich.
Na, wie geht es dir?
Dem Sommer entsprechend, sage ich mal. Ich bin immer ein bisschen von diesen heißen Tagen gerädert. Wir hatten jetzt gerade hier nochmal so eine Hitzewelle mit den bisher heißesten Tagen. Und deswegen war ich vom Kopf her nicht so leistungsfähig, wie ich gern gewesen wäre. Aber das ist ja das Leid, was ich eigentlich immer klage. Ansonsten bekomme ich ein bisschen zu wenig mit vom Sommer, habe ich das Gefühl. Mhm. Und bin aber trotzdem ganz froh, weil schon so ein paar persönliche Sachen, wo ich einfach Lust drauf habe und so, die wirklich gut vorangehen. Und ja, ich kann eigentlich nicht klagen, aber genau, ein paar Wehwehchen gibt es natürlich immer.
Und wie sieht's bei dir aus? Mir bleibt da wieder immer nur zu sagen, ab nach Dänemark, unser Sommer hier ist genau, regnerisch und kühl.
Wir müssen eigentlich mal einen Tausch machen irgendwie. Ja. Du kannst gerne mal eine Zeit lang in Krefeld die Leitung übernehmen und ich versuche das in Dänemark zu übernehmen.
Ui, das wird nichts. Mein Wissen bei Käfern ist limitiert. Ich lerne viel mit dir hier.
Ich bin wahrscheinlich da genauso raus, schon am ersten Tag und könnte nur eine Fassade aufrechterhalten.
Ja.
Wie sieht es denn bei dir aus?
Etwas? Nee, mach du ruhig.
Okay. Wir haben zumindest ein Thema für die Sendung heute, was genau. Du beim letzten Mal angemerkt hattest, was, glaube ich, auch ein bisschen ein Wunsch war aus der Community heraus. Mhm. Wie würdest du das Thema heute zusammenfassen als Übersicht?
Ja, ich glaube, es wird ein bisschen Chancengleichheit lastig vielleicht, also eher auf Frauen, Männer bezogen. Aber natürlich, also zumindest die Studie, die ich mitgebracht habe, beschäftigt sich auch ein bisschen mit Unterrepräsentation von dem globalen Süden in der Wissenschaft. Also ich denke vielleicht so ein bisschen, ja, das Thema Chancengleichheit in der Wissenschaft grundsätzlich, wie es da so mit der Frauenquote aussieht, ohne jetzt natürlich da zu viel Gewicht auf binäre Geschlechter zu legen.
Das finde ich eine sehr wichtige Sache, weil zumindest in der Entomologie, man kann es sich vorstellen, es ist eigentlich wie bei vielen anderen Bereichen in der Biologie auch, die Zahl der Frauen oder weiblich gelesenen Personen in der Vergangenheit war verhältnismäßig gering. Mhm. Und erst in der jüngeren Zeit nimmt so gesehen die Anzahl einfach so ein bisschen zu. Aber man sieht vor allem, wenn es dann um Chancengleichheit geht, also das brauche ich dir jetzt als Professorin so gesehen nicht erzählen. Da sieht man einfach, sobald irgendwie die Karriere fortschreitet und das, was viele Jahre intensiver Arbeit an Karrieren bedarf, dass man da einfach sieht, dass es immer noch total wenige Personen sind. Und in Deutschland lassen die sich in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, an einer Hand abzählen. Also es ist
ich brauche auch nicht mehr als eine Hand für meinen Bereich. Und die kriege ich nicht mal voll. Ja.
Und
sollen wir mit dem Thema denn direkt starten oder haben wir noch irgendwas anderes, bevor wir da tief eintauchen?
Ich kann natürlich noch mal.
Du hast noch nicht den Aufreger der Woche, oder?
Ja, also ich kann ein bisschen Druck ablassen, natürlich. Das geht
ich habe es auch schon mal gemacht. Jetzt bist du mal dran. Finde ich fair.
Und zwar habe ich eigentlich schweren Herzens, aber doch sehr entschlossen, was vielleicht jetzt auch noch mal so ein bisschen an der Temperatur und dem Gemütszustand lag. Also vielleicht bin ich momentan auch einfach so ein bisschen.
Also Notiz an mich selber, Thomas im Sommer nicht ärgern. Ne?
Genau.
Eher im Winter.
Ich habe mich tatsächlich so sehr geärgert, dass ich war einfach in einem Manuskript, was eingereicht wurde, im laufenden Prozess aus diesem Manuskript als Autor ausgestiegen bin, zusammen mit einem weiteren Autoren, weil das Ganze in unseren Augen für uns als Beitrag nicht, also kein vernünftiger Beitrag geleistet wurde, das zum einen, weil eigentlich alles ignoriert wurde, was man da angemerkt hat, und gleichzeitig das inhaltlich nicht vertretbar ist. Und ich habe mich da so geärgert, weil das im Prinzip was ist, was wir sehr frühzeitig kommuniziert haben, in einem Forschungsprojekt und diese Kommunikation sehr einseitig läuft. Also das heißt, das wurde eigentlich...
Das heißt, ihr schreibt E-Mails und es kommt nichts zurück, oder?
Genau, das wird eigentlich alles gekonnt ignoriert. Und es gibt in dem Fall, da muss man jetzt auch sich so ein bisschen an die eigene Nase fassen, auch so eine gewisse Vorgeschichte an Konflikten, die früher entstanden sind. Aber von unserer Seite her nichts, was sich im Prinzip nicht auf sachliche Inhalte bezieht. Und das ist echt ein großes Problem manchmal, weil man dann tolle Ergebnisse eigentlich haben kann in einem Forschungsprojekt. Und zum Schluss, wenn es darum geht, dann eine Publikation zu produzieren, wirklich so ein Schrott rauskommt, das muss man wirklich jetzt sagen, dass das Ganze nicht vertretbar ist und es dann einfach Leute gibt, die das gar nicht interessiert, also denen das wirklich vollkommen egal ist. Und das ist natürlich irgendwo, ja, schade, dass sowas passieren kann, aber das ist jetzt auch mittlerweile schon zum dritten Mal, dass ich irgendwo nicht dabei bin, wobei die anderen beiden Male waren eigentlich etwas, wo ich sehr früh bei einer Einladung gemerkt habe, da bin ich nur irgendwo in der Mitte als Co-Autor dabei und ich hätte so viel Arbeit damit, das Ganze in irgendeiner Form ja zu prägen, dass das in eine richtige Richtung geht oder dass im Prinzip so die Daten alle nochmal kritisch geprüft sind, dass das einfach keinen Sinn gemacht hat. Aber in dem Fall war es jetzt wirklich so, dass dann auch alle beteiligten AutorInnen unterzeichnen mussten für das Journal mit einer Begründung, warum letztlich zwei Autoren zurücktreten aus dieser Situation heraus.
Genau, und weil ihr hattet schon eingereicht, ne? Es ist schon eingereicht worden, diese Veröffentlichung, und dann seid ihr zurück.
Genau.
Also habt ihr euren Namen runtergenommen.
Ja, und in dem Fall auch so, dass da eingereicht wurde ohne in unsere Kenntnis. Also,
das, wie haben die das denn geschafft?
Ich weiß es auch nicht. Also normalerweise ist es ja verpflichtend, irgendeine E-Mail-Adresse da anzugeben. Ja. Aber scheinbar war das irgendwie möglich, keine E-Mail-Adresse anzugeben. Und ja, wir haben mit anderen Personen da gesprochen. Die haben natürlich ganz normal die E-Mails erhalten über diesen Einreichungsprozess. Aber
nein,
wir natürlich,
und ihr nicht?
Genau.
Aber das ist ja, also wenn man das, also als es gibt ja immer einen korrespondierenden Autor und das ist ja derjenige, der das einreicht. Und da unterschreibt man in der Regel ja bei jedem Verlag, dass man die Zustimmung aller Autoren hat. Genau. Und das ist in dem Fall dann ja einfach gelogen gewesen von dem der die korrespondierenden Autor.
Genau, das ist so. Ja, und das ist natürlich ja heftig.
Schon eine ganz schöne Nummer.
Genau, und das ist jetzt auch das Unangenehme, weil es ja so eine Mischung ist aus Höflichkeit, wo man jetzt trotzdem noch rumtänzelt. Also das heißt, die Formulierung, die wir jetzt unterzeichnet haben, war jetzt sogar auch eine Formulierung, die uns vorgegeben wurde. Keine Eigenformulierung, vorgegeben letztlich vom Senior-Autor. Das war eine sehr, eigentlich schon fast für uns negativ formulierte Situation, die aber so ist, dass es natürlich irgendwie so diesen Kreis von Menschen nicht schadet, die jetzt da irgendwie gerade eingereicht haben. Aber das war insgesamt wirklich so unangenehm und eigentlich auch wissenschaftlich so wenig vertretbar, dass ich mich wirklich einfach darüber ärgere. Und das braucht auch wahrscheinlich noch ein paar Tage,
bis ich
das irgendwie verarbeitet habe. Vor allem in Anbetracht dessen, wie viel Arbeit da schon reingeflossen ist. Also wie viel Mühe man sich schon gemacht hatte, Dinge im Prinzip zu prüfen, aufzuzeigen und massive Mängel im Prinzip am Anfang schon aufgezeigt hat, also relativ früh, im letzten Jahr schon, bevor das Ganze irgendwie eingereicht wurde. Und alles wurde da eigentlich ignoriert. Und wenn man da dann doch irgendwie ein paar Abenden dran gesessen hat und hat sich wirklich viele Gedanken gemacht und ist auch noch froh, dass einem noch mal so ein paar Patzer aufgefallen sind, die ein bisschen maßgeblicher sind und das wird alles ignoriert, dann finde ich das wirklich auch einfach nur ärgerlich und vor allem, wenn man dann noch sowas irgendwie hat. Ja. Deswegen.
Ja, das tut mir leid. Das ist natürlich eine wirklich unschöne Erfahrung.
Genau, aber ich wollte das zumindest mal irgendwie da lassen. Gar nicht so, um jetzt irgendwie das an so einem Projekt festmachen zu wollen, aber um auch mal aufzuzeigen, dass auch da nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern es durchaus auch einfach Situationen geben kann, die an Zusammenarbeit nicht funktionieren. Und ich glaube, viel häufiger ist leider eine weniger konsequente Beharrlichkeit, wie jetzt bei uns da, dass im Prinzip einfach unterschiedliche AutorInnen das auch einfach hinnehmen. Also die dann auch sagen...
Weil halt gerade Leute, die aktiv in der Wissenschaft arbeiten, ne, und an Universitäten arbeiten, da auch einfach darauf angewiesen sind, die Veröffentlichungen zu haben, da machen wir uns mal nichts vor.
Genau.
Da bist du in der Situation vielleicht in einer, in der, ich will jetzt einfach mal sagen, vielleicht privilegierten Situation, weil du eben nicht an der Universität fest angestellt bist oder da in einem klassischen Wissenschaftsbetrieb drin bist, dass du da vielleicht ein bisschen mehr Freiheit hast und sagen kannst, wisst ihr was? Meine Integrität ist mir da irgendwie mehr wert, obwohl das natürlich auch für festangestellte WissenschaftlerInnen gelten sollte, aber da ist eben oft einfach der Druck da. Hast du eine Veröffentlichung dieses Jahr oder nicht, ne?
Ja, absolut.
Da wird es wahrscheinlich einige geben, die dann sagen, okay, dann schlucke ich den Drops jetzt und bin aber da trotzdem weiterhin mit drauf. Wobei du natürlich dann moralisch, sehr wertvoll gehandelt hast.
Ja, ich kann das auch tatsächlich nicht anders. Also mich wurmt das richtig, wenn irgendwas nicht korrekt ist. Also vor allem, es können ja auch Fehler passiert sein oder sonst irgendwas. Man kann formulieren in einer Diskussion. Also man hat ja dafür die Diskussion. Und wenn dann mal was auftaucht, was auch unangenehm ist, dass man eine Limitierung hat aufgrund eines Fehlers, dann kann man das ja anmerken und letztlich entscheidet dann entweder ja ein Editorial schon frühzeitig und sieht, nee, das muss nochmal rund gemacht werden. Oder in den Review-Prozessen taucht das auf. Aber wenn so diese Punkte gar nicht angemerkt werden und dann einfach so getan wird, als ob das alles nicht existent ist, dann kann ich das
nicht. Das ist ja auch einfach dann nicht wirklich seriös wissenschaftlich gearbeitet.
Genau. Da vor allem auch, weil ich stehe ja auch mit einem Beitrag mit meinem Namen dann so gesehen da drin. Und wenn ich da scheinbar jetzt die einzige, also mit meinem Kollegen jetzt die einzige prüfende Instanz gewesen bin für die Daten da, die so aus dem Bereich kommen, aus dem Forschungsbereich und wir veröffentlichen sowas, dann funktioniert das auch einfach nicht. Also das ist ja auch im Prinzip eine Redlichkeit, die man irgendwie vertreten muss in der Forschungslandschaft. Und man kann da nicht irgendwie dann Abstriche machen und sagen, okay, jetzt ist das hier zwar Schrott, aber ich stehe dann trotzdem dabei und habe das angemerkt, aber ist keiner darauf eingegangen und ich nehme das jetzt einfach so hin.
Ja, das stimmt.
Ich bin da auf jeden Fall irgendwie zunehmend eigentlich schon. Es ist jetzt, wie gesagt, das dritte Mal, dass ich irgendwie merke, dass das funktioniert nicht, wobei das jetzt wirklich besonders ärgerlich für mich persönlich war. Finde das aber irgendwie total
schade. Da kann ich nur als Ratschlag mitgeben, was ich selber mal als Ratschlag erhalten habe von einer ganz lieben Professorin, Mentorin meinerseits aus Kanada. Und zwar hat Shelley zu mir gesagt, Jana, das einzig Gute an der Wissenschaft ist, dass du dir aussuchen kannst, mit wem du in Zukunft zusammenarbeiten möchtest. Und das nehme ich mir sehr zu Herzen, wenn ich irgendwelche Anträge schreibe oder mir überlege, ne, wen zu wem. Ja, mit wem kollaboriere ich, mit wem mache ich irgendwas zusammen? Und mit Leuten, die nicht das gleiche wissenschaftliche Integrität vielleicht irgendwie haben oder wo das persönlich manchmal vielleicht auch einfach nicht klappt. Lass es einfach sein und such dir andere.
Ja, das ist auch das, wo ich jetzt gerade eigentlich so ein bisschen unterwegs bin und mir wirklich denke, da wo das nicht funktioniert, bin normalerweise immer sehr langatmig gewesen und sehr entspannt, also auch bei der Zusammenarbeit mit auch Menschen, wo man eigentlich sagen würde, da braucht man wirklich nicht mit zusammenarbeiten, man hat da einfach nichts von, dass ich mir denke, es dient dann der Sache, so, dass man insbesondere so bei der Biodiversitätsforschung, wo wenig Akteure da sind, auch leider, ich manchmal auch das Gefühl habe, so, man kommt damit halt einen Schritt in die richtige Richtung und es sind irgendwie wichtige Fragestellungen, die mal beantwortet werden. Aber irgendwie bringt das auch nichts. Also muss ich mir mal zu Herzen nehmen, den Spruch auf jeden Fall.
Ja,
wirklich da ein bisschen rigoroser wahrscheinlich sein und wirklich gucken, dass man lieber Allianzen bildet, wo man merkt, dass das ein bisschen mehr Freude bereitet auch. Und
Man sich halt einfach auch gegenseitig unterstützt, wo die andere Meinung des anderen eben auch gehört wird und wertgeschätzt wird, oder? Also Das gilt ja wahrscheinlich für jeden Job, dass man wertgeschätzt werden möchte. Und das ist in eurem Fall ja definitiv nicht der Fall gewesen.
Ja, absolut. Genau. Also es ist dann doch sehr, sehr einseitig gewesen von der Kooperation eigentlich.
Ja, schade. Trotzdem schön, dass du das mit uns geteilt hast. Danke dir.
Ja, gern. Auch solche Einblicke muss man geben. Es läuft halt leider nicht alles rund immer.
Nein.
Das gehört irgendwie auch dazu. Und ich habe bisher noch nie jemanden gehört, der mal irgendwie über solche Fälle gesprochen hat. In der Biodiversitätsforschung eigentlich noch nicht. Und finde es eigentlich wichtig, weil wenn man sich mit den Leuten dann so fernab jetzt auch mal aus dem öffentlichen Rahmen jetzt irgendwie mal unterhält, dann kommen doch relativ viele Geschichten zutage. Aber dass mal offen und transparent darüber gesprochen wird, das ist leider auch echt selten. Also ja, und eigentlich logisch, ne? Also es sind überall nur Menschen, die zusammenarbeiten und das kann überall passieren. Also ja.
Ja, und oft sind halt einfach auch Abhängigkeiten im Wissenschaftssystem dahinter, ne? Also gerade, ich finde, gerade im Deutschen irgendwie, wo Betreuer, BetreuerInnen, StudentInnen irgendwie bewerten, benoten, beurteilen, Postdocs davon abhängig sind, dass Verträge abgeschlossen werden oder nicht. Also es ist dann ja nicht immer einfach, gegen den Vorgesetzten, die Vorgesetzte den Mund aufzumachen. Ja, wenn man da in Abhängigkeiten steht.
Hast du da mit der internationalen Erfahrung das Gefühl, dass das andernorts ein bisschen anders läuft? Oder die Abhängigkeitssituation ein bisschen anders aussehen?
Also die Abhängigkeitssituation ist auf jeden Fall mal noch stärker in den USA. Aber was ich tatsächlich in Schweden und auch Dänemark gut finde oder gut fand, ist, dass zum Beispiel die Abschlussarbeiten nicht vom Betreuer benotet, bewertet werden oder nicht ausschließlich. Also bei der Masterarbeit in Schweden ist es zum Beispiel so, dass du als Betreuer gar keinen Einfluss groß auf die Note hast. Und es gibt einen externen Begutachter, der führt diese Verteidigung, diese öffentliche Präsentation der Arbeit irgendwie durch und liest die Arbeit und bewertet die dann eben auch. Und das ist dann unterm Strich ein Dialog mit dem Betreuer. Bei Doktorarbeiten jetzt in Dänemark, wir hatten eine Doktorarbeitsverteidigung jetzt am Montag, wo ich dabei war. Da ist der Betreuer einfach ganz normal mit allen anderen zusammen im Publikum, darf keine Fragen stellen, hat keinen Einfluss auf die Note, ist bei dem Gespräch nicht mal dabei, sondern es gibt einen Vorsitzenden, der ist vom gleichen Fachbereich und dann gibt es zwei externe Begutachter und die machen das. Und der Betreuer hat da keinen Einfluss drauf, sondern der ist eher, und das ist schon auch in Schweden so ähnlich gewesen, eher Team Studierender oder Doktorandin. Ja, und ist eher dafür da, zu schauen, ist diese Person soweit, das einzureichen, ist diese Person soweit, schafft diese Person jetzt quasi diese Prüfung, ist aber nicht prüfender in dieser Situation. Und da ist natürlich dann die Abhängigkeit geringer, wenn du weißt, dass, okay, auch wenn mein Betreuer mich jetzt vielleicht irgendwie nicht mag oder ich irgendwas gemacht habe, was dem nicht passt, die Person hat keinen Einfluss auf meine Note. Ist, also, glaube ich, als Studierender dann ein großer Unterschied, ob du dieses Gefühl hast oder nicht.
Ja, das
und ich muss zum Beispiel sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, als ich meine Doktorarbeit verteidigt habe, das weiß mein Doktorvater auch, er war derjenige, vor dem ich am meisten Angst hatte. Obwohl wir ein super Verhältnis haben, ja. Aber er war derjenige, vor dem ich am meisten Angst hatte, weil ich zu ihm gesagt habe, du weißt als Einziger, was du fragen musst, was ich nicht weiß. Du weißt ganz genau, was meine Schwächen sind. Er meinte, ja, das mache ich ja nicht. Und ich sagte, ja, das wird aber vielleicht bei anderen Leuten anders sein. Also es war für mich wirklich auch so das Gefühl, jemanden da sitzen zu haben, der ganz genau weiß, was deine Schwächen und deine Stärken sind. Er kreiert halt einfach automatisch einen gewissen Bias, gewisse Vorurteile irgendwie oder Vorbefangenheiten. Und das ist eben bei unabhängigen Leuten, die dich gar nicht kennen, die dich vielleicht an dem Tag zum allerersten Mal irgendwie treffen, so war das jetzt an dem Montag zum Beispiel, bei der Verteidigung der Doktorarbeit so eher nicht gegeben, ne?
Ja, das klingt auf jeden Fall ziemlich gut, dieses Modell, weil letztlich ja das ein großes Problem ist eben, ne, diese Abhängigkeit und vor allem, weil das ja auch nach einer kleinen Prüfinstanz zumindest klingt, für die Leistung, die in der Betreuung irgendwie auch da ist. Also die Qualität der Betreuung hat natürlich einen maßgeblichen Einfluss. Und wenn das kritisch extern bewertet ist, gibt man sich vielleicht auch ein kleines bisschen mehr Mühe in der Betreuung zusätzlich, weil man genau weiß, wie wichtig dieser Faktor ist und man selbst keinen Einfluss darauf hat. Ich weiß es nicht. Also klingt auch
Also ich habe es jetzt zweimal erlebt. Einmal in Schweden, als meine Masterstudentin damals verteidigt hat, und jetzt eben einmal bisher in Dänemark, weil ich bisher einen Masterstudenten hier hatte, der fertig geworden ist. Und da war das schon so, dass ich da auch wirklich mit ihm mitgefiebert habe und irgendwie, ja, schon auch nervös irgendwie war, weil ich, ja, weil ich eben selber keinen Einfluss auf das Endergebnis haben kann, ne? Und eben einfach gehofft habe, dass er einen guten Job macht. Ich wusste, dass er super ist und dass er einen guten Job machen wird und dass er bereit ist dafür, aber du hast halt keinen Einfluss darauf. Und das ist, ja, in dem Fall dann natürlich, ja. Ja, nervös für einen selber. Spannend.
Ja, aber genau solche Punkte würden, glaube ich, ja, uns eigentlich auch ganz gut tun, glaube ich. Also,
ja, ja, das könnte sein, ja.
Betreuungen loszulösen von den Bewertungen, finde ich schon einen sehr interessanten Ansatz. Also höre ich auch zum ersten Mal, weil letztlich bin ich auch nicht so richtig drin.
Dänemark und Schweden ist das Standard.
Ja. Na ja, cool. Das klingt auch
sehr
gut.
Ansonsten kann ich vielleicht noch berichten, dass mein größter Albtraum ist, wie ich glaube ich im Mai irgendwann mal gesagt, meine Lehre losging, irgendwie eine Exkursion hatte. Mein größter Albtraum ist, einen Studierenden zu verlieren.
Ist es jetzt passiert?
Oh, Thomas. Oh, also nicht so ganz, aber für eine gute Stunde war ich im Glauben, dass das so passiert ist. Also es, ich hatte ja diesen Bachelorkurs, den ich unterrichtet habe, in Gewässerökologie. Und da sind wir eben 3,5 Stunden weit westlich, also ziemlich. Also, na gut, von Kopenhagen, es geht auch nicht weiter östlich in Dänemark. Also auf jeden Fall haben wir dann eine Feldstation und wir Lehrkräfte reisen mit dem Auto an aus Kopenhagen und haben dann da eben andere Autos noch geparkt, mit denen wir dann die Studierenden vom nächsten Bahnhof abholen. So, und ich hatte halt, ich habe halt eine Liste ausgedruckt gehabt, mit wie vielen Studierenden muss ich abholen. So, und das waren irgendwie 21. Und ich hatte dann auch die Liste nicht mitgenommen, sondern wusste, ich muss 21 Studierende abholen und einer davon reist irgendwie, sagen wir mal, mit dem Auto an, also 20 Leute müssen wir jetzt vom Zug abholen. Hm? Und dann waren wir da irgendwie am Zug und haben mich irgendwie durchgezählt und kam auch irgendwie auf 20 und sind wir zurückgefahren. Und dann gucke ich die Liste irgendwie durch, und obwohl wir beide irgendwie durchgezählt hatten, weil da händisch irgendwie Notizen drin waren, also mein Doktorand war dabei, händisch Notizen drin waren, weil irgendwie Leute getauscht haben und sowas, kamen wir aber auf einmal auf 22 Studierende, die wir hätten haben müssen, minus einen, der selber anreist. Ergo, einer fehlt, ja, oder eine Person fehlt. Wir haben ja nur 20 vom Bahnhof abgeholt. Wir sind jetzt 21 mit dem, der selbst angereist ist. Wo ist Nummer 22? Ja, das Problem war, dass sie natürlich so ein großes Gebäude irgendwie auch, alle dann schon komplett verteilt waren, weil alle sich irgendwie, ne, wo schläft hier wer? Und irgendwie so ein bisschen, ja, Schulfeeling, jeder irgendwie auf Exkursionen, ne, mit wem schlafe ich hier in einem Zimmer, und alle hin und her rennen. Und ich dann also meine Liste geschnappt, in jeden Raum reingegangen, ist so einmal, sorry Leute, ich muss hier einmal euren Namen bitte abfragen, und wenn das halt erst eigentlich später bei der ersten Folge dann passiert, bei uns fehlt hier jemand, ne? Bevor ich da jetzt jemanden irgendwie zurückschicke zum Bahnhof und natürlich auch, du wusstest ja nicht mal, wer mir irgendwie fehlt, ne? Ich habe ja nur durchgezählt. Naja, auf jeden Fall war ich dann im vorletzten Zimmer angekommen und da waren dann 3 Jungs drin und die meinten dann, der kommt gar nicht. Das ist die und die Person, der kommt überhaupt gar nicht. Der hat sich dafür entschlossen, der macht was anderes. Der ist, macht das Studium auch gar nicht zu Ende. Und ich stand dann da schon komplett schweißgebadet und dachte, oh mein Gott, da steht jetzt jemand am Bahnhof und ich habe keine Handynummer und er hat meine Handynummer nicht. Und ja, auf jeden Fall war ich dann sehr erleichtert, auch ein bisschen sauer, weil ich mir dachte, das wäre ja auch kein Problem gewesen, einfach mal eine E-Mail zu schicken und zu sagen, hey, wisst ihr was, ich komme nicht. Aber es war echt, also die Stunde war schrecklich für mich zu wissen, oh mein Gott, wo ist dieser Student?
Okay, aber vielleicht war das schon mal das Erste, um schon mal mit der Extremsituation umzugehen und das schon mal zu lernen, weil es klingt zumindest irgendwie wirklich anfällig, natürlich so eine ganze Gruppe, mit der man dann eigenständig was macht. Und wahrscheinlich wird es natürlich eines Tages passieren, dass man eine Person an irgendeiner Stelle mal kurz vergisst, oder? Also
ich habe mir vorgenommen, in Zukunft nehme ich meine Liste mit zum Bahnhof und hake beim Einsteigen ins Auto bereits ab.
Okay,
wer eingestiegen ist, dann werden die mehr noch fehlen. Das passiert mir nicht nochmal. Also ich war echt ganz schön im Schwitzen da.
Ja, also vor allem gut, dass es letztlich dann doch nur ja, eine Person war, die dann gar nicht dabei ist. Aber ja, das klingt auch irgendwo ärgerlich natürlich, weil unnötiger Stress, und es ist ja sowieso schon genügend Stress in einem drin, wenn man irgendwie so eine Wochenexkursion macht und muss das alles organisieren.
Ging schon gut los.
Ja, genau. Ja. Also das heißt, habt ihr denn eine gute Woche dann gehabt? Also ihr seid eine Woche dann vor Ort gewesen, 5 Tage unter der Woche, und habt jeden Tag Proben genommen und untersucht? Da.
Ja, also wir haben am ersten Tag, das ist der längste Tag, weil da ja auch noch die Anreise irgendwie mit auf dem Programm steht, und dann besuchen wir 3 Seen und haben einen Bach, den wir an 3 Abschnitten aber beproben, weil der nämlich ganz interessant sich verändert, weil er ja in der Nähe entspringt von wo früher die Gletscher nicht Dänemark überdeckt haben. Also Dänemark war nur teilweise in der letzten Eiszeit zugefroren und kommt dann eben in die Region, wo die Eiszeit eben, wo das über die Gletscher noch waren, und das verändert eben ganz viele verschiedene physikalische und chemische Eigenschaften dieses von Gewässern. Und das ist eben total toll zu sehen, wenn man dann ja diese Parameter bemisst und eben an diesen 3 verschiedenen Standorten und dann eben richtig toll lehrbuchmäßig diese Daten sich angucken kann und einfach demonstrieren kann, dass das stimmt, was man so in Vorlesungen erzählt, dass man das messen kann. Das ist eben für die Studierenden und auch für mich total, total toll zu sehen, dass das so glasklar funktioniert. Die Biologie ist da nicht immer so einfach, die macht nicht immer so mit, wie die Erwartungen sind, aber die Physik und die Chemie, die ist immer Verlass, die passt immer. Ja. Genau, das machen wir am ersten Tag, und dann sind die eben danach dann aufgeteilt. Also wir gucken uns quasi, dass jeder einmal alles gesehen hat, alle Lokalitäten an, und hängen so ein paar Sonden aus und messen dann eben verschiedene Sachen damit. Und und ich erzähle dann eben zu jeder Lokalität ein bisschen was. Und dann ist in den nächsten Tagen werden die in 3 Gruppen aufgeteilt, die Studierenden, und beproben dann eben diese 3 verschiedenen Seen und eben die 3 verschiedenen Abschnitte am Bach, und genau, dann werden die Daten zusammengetragen und sich die Organismen, die Lebewesen werden sich angeguckt im Labor und alle möglichen Berechnungen gemacht und eben auch, ja, Sachen im Chemielabor analysiert selbstständig. Und das ist dann schon anspruchsvoll. Es sind auch ziemlich lange Tage, für uns Lehrende auch wirklich sehr lange Tage. Also es ist immer ein Professor quasi da mit meiner Doktorandin war jetzt dabei und dann noch eine studentische Hilfskraft. Und das sind für uns alle sehr lange Tage. Für mich als Herausforderung zusätzlich noch ist, dass es auf Dänisch stattfindet. Also ich darf noch Englisch sprechen, aber alle Unterrichtsmaterialien sind auf Dänisch. Und das führt dann natürlich dazu, dass ich dann teilweise synchron irgendwie irgendwas übersetzen muss. Also ich das auf Dänisch lese. Und weil ich mich aber einfach mit meiner Aussprache noch ein bisschen geniere, das dann eben nicht auf Dänisch vorlese oder sowas, sondern eben auf Englisch dann sage. Aber es gibt auch Studierende, die dann eben auf Dänisch Fragen stellen und ich dann in einem Mix antworte oder nur auf Englisch, nur auf Dänisch. Das ist dann so ein bisschen fragenabhängig, ja.
Wann seid ihr dann morgens mit dem Frühstück gestartet und wann endete das abends?
So. Es geht, also der kürzeste Tag ging um 8 Uhr morgens los und war um 18 Uhr vorbei, aber nur, weil die echt super mitgemacht haben. Also das Programm geht eigentlich bis 21 Uhr. Also das Programm offiziell geht von 8 bis 21 Uhr. Und wir waren in einem Abend nur so schnell, weil die echt super mitgearbeitet hatten, dann am Abend vorher und länger geblieben sind und eher gesagt haben, wenn sie so ein bisschen was hin und her schieben, dann können sie den nächsten Abend frei haben. Dann haben wir dann auch eine Exkursion zusammen gemacht. Zum höchsten Punkt Dänemarks. ziemlich flach, der höchste Punkt in Dänemark.
Was ist das für eine Höhe? Weißt du das?
Echt, wir waren unter 200 Meter. Also das hat nicht mal
so ein kleiner
100,
Hügel.
190 irgendwie, wirklich ein kleiner Hügel.
Okay.
Da haben wir in Bielefeld höhere Berge. Das ist schon witzig. Und das haben die echt super gemacht. Aber normalerweise, der längste Tag sind 16 Stunden und jetzt im kürzesten Fall waren es dann eben 10, aber normal sind so 12, 14 Stunden Tage. Ja. Und das ist schon echt unheimlich heftig. Vor allem, wenn die Studierenden halt Mittagspause oder sowas haben oder abends dann eben fertig sind, sitz ich halt dann ja trotzdem noch da und bereite mich auf den nächsten Tag vor und gehe nochmal die Protokolle durch und gucke irgendwie, ob alles fertig ist, ob alles gepackt ist. Also es ist dann schon nochmal, meine Tage gingen dann oft bis 21 Uhr abends.
Ja.
Aber es ist auch total toll, muss ich sagen. Also das war jetzt ja ein Bachelorkurs, auch der einzige Bachelorkurs tatsächlich, den ich unterrichte. Alle anderen Kurse, die ich unterrichte, sind Masterkurse. Das ist für die Sprache vielleicht ganz gut, weil die sind nämlich immer alle auf Dänisch, nur die Bachelorkurse müssen auf Englisch, nur die Bachelorkurse müssen auf Dänisch sein. Aber was ich echt total toll fand, ist, wie unfassbar motiviert die alle waren. Also obwohl das ja also ein verpflichtender Kurs ist, das heißt, die müssen das machen, also alle Biologiestudenten müssen da durch. Und das ist natürlich, wenn du da mal irgendwie so aus Interesse halber fragst, ne, was hat denn euch bisher am besten gefallen, weil das ist das erste Jahr, das ist der letzte Kurs, den wir im ersten Jahr Biologiestudium da eben absolvieren müssen. Und dann hörst du natürlich, ne, Zellphysiologie und Neurobiologie und irgendwie genetische Sachen und ja, dann sitzt man da als Ökologe und denkt sich, okay, dann gucken wir mal, wie das jetzt hier mit euch so wird. Und nein, trotzdem, die sind da mit totalem Feuereifer irgendwie dabei. Und wenn man dann irgendwie noch hört, dass sie das total toll fanden und dass man sich für Ökologie begeistern konnte, dann ist das natürlich, ja, geht einem natürlich so ein bisschen das Herz auf, ne? Wenn man sich irgendwie denkt, ja, vielleicht kann ich noch ein paar davon überzeugen, dass Ökologie irgendwie auch spannend ist und einfach total komplex. Und das ist tatsächlich das, was die meisten auch so dann irgendwie als Feedback irgendwie so zurückgeben, dass sie nicht gedacht hätten, wie schwierig Ökologie ist, weil das eine dann mit dem anderen zusammenhängt und dann aber das hier und dann die Physik, die Chemie beeinflusst und dann das Ganze die Biologie und dann da ist dann, ist dann so viel Mathe dabei und man muss so viel rechnen und also es ist dann schon, es ist, ja, Ökologie ist komplex und das finde ich schön, dass das dann so ein bisschen gesehen wird und aber trotzdem Faszination weitergegeben werden kann.
Ja. Das klingt auf jeden Fall sehr dankbar, so ja. Ein Kurs, genau. Also ja, aber letztlich, wer kann bei Gewässerökologie nicht begeistert sein bei irgendeinem Kurs? Muss man ja, da auch mal ganz
ich verstehe
sagen,
es ne? auch nicht.
Ja, das ja. Klingt aber sehr, sehr, sehr gut. Und,
ja, absolut.
Ja, aber du hast insgesamt dann letztens hattest du einen Masterkurs dann irgendwann im
genau, ich hatte April und Mai hatte ich einen Masterkurs für Gewässerökologie.
Ja.
Und genau, jetzt war das eben ein Bachelorkurs. Und dann habe ich jetzt noch zwei Kurse und dann bin ich auch durch. Dann habe ich keine Lehre im Winter. Und zwar geht das jetzt im September und ein bisschen noch im Oktober. Und da, das ist Ökologie für Fortgeschrittene, da mache ich den Gewässerteil. Und dann noch Naturmanagement. Und da mache ich dann den Seeteil. Also ein Kollege von mir macht die Fließgewässer und ich beschäftige mich dann mit den Studierenden über die Seen. Und da reden wir natürlich auch über die Gesetzesgebung in Europa und wie das so umgesetzt wird, wie Seen so restauriert werden können und ja, solche Dinge. Freue ich mich schon drauf.
Das sind alles ganz neue Kurse, die du konzipiert hattest jetzt, ne, quasi
Nein.
dafür.
Nein. Nicht okay. Also ich habe noch gar keinen neu konzipiert. Das sind jetzt alles Kurse, die schon existiert haben und die, wo ich jetzt eben Lehre übernehme von ja der Person, die ich quasi ersetze, die in Rente geht.
Okay.
Genau, also wir haben jetzt ein, zwei Jahre Überlappung und genau, ich übernehme da jetzt eben die Kurse.
Also bei dem einen haben wir schon gemerkt, nächstes Mal wird sofort abgehakt. Das ist schon mal was du mitgenommen hast. Ja. Aber gab es noch was anderes, wo du eine Erleichterung jetzt oder schon mal im Prozess irgendwas im Ablauf anders durchgeführt hast aufgrund der Kurserfahrung? Oder was du anders machen würdest in Zukunft?
Also ich weiß auf jeden Fall jetzt schon für nächstes Jahr, was ich anders machen werde in dem Kurs im Mai. Also ja. Da war ich so mit, ich würde sagen, zu, ja, mit 80% von dem, was ich gemacht habe, vielleicht zufrieden. Bei den anderen 20% dachte ich mir, boah, ja, das hättest du echt anders machen können. Und ich glaube, da muss einfach noch ein bisschen mehr Praxis rein, weil das ist auch das, was man jetzt irgendwie von den Studierenden jetzt auch am Bachelorkurs wieder gehört hat, die möchten alle raus, ja. Also die möchten. Ja. Möchten einfach mit den Händen irgendwas machen und nicht einfach nur immer irgendwas erzählt bekommen. Und das macht ja auch total Sinn, das würde mir ja nicht anders gehen. Und da werde ich einfach probieren, nächstes Jahr noch mehr, ja, auch im Labor mit Plankton tatsächlich irgendwie zu arbeiten. Da habe ich schon ein paar Ideen, wie wir das irgendwie machen können und selber vielleicht so ein paar Experimente irgendwie ansetzen können. Es ist halt schwierig, weil wir haben halt irgendwie, ne, das dann ja nur für ein paar. Ja, zwei Wochen hatte ich sie und da ist man halt einfach limitiert in dem, was man machen kann.
Ja.
Aber mir ist schon, ich glaube, ich habe ein paar Ideen, was ich machen werde mit denen und das ist jetzt so der Ansatz für nächstes Jahr. Und ansonsten, jetzt für die beiden Kurse, die anstehen, ja, da habe ich das Programm teilweise ein bisschen verändert von dem, wie es früher gelaufen ist und einfach ein bisschen meiner Meinung nach up to date gebracht. Und gucke mir im ersten Jahr jetzt erstmal an, wie das so funktioniert mit dem, was ich mir da jetzt auf die Beine gestellt habe und werde dann anpassen. Natürlich kriege ich ja auch die Evaluierung von den Studierenden und probiere dann natürlich da auch drauf einzugehen.
Ja, sehr cool. Ja, ich bin gespannt. Also ich bin gespannt, was du bei den nächsten Kursen berichtest irgendwie. Dann fortgeschrittenen Jahreszeitraum.
Ich bin vor allem froh. Ich kann aber, also so sehr mir das wirklich Spaß macht, ich kann auch sagen, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Ja. Wenn der 12. Oktober ist und meine Kurse alle vorbei sind, ich bis nächstes Jahr April erstmal keine Lehre mehr habe, weil es ist schon wirklich unfassbar viel Zeit, die da drauf geht. Und so gerne ich es auch mache und so sehr ich das auch schön finde, es bleibt einfach viel liegen. Und viele Dinge, die mir irgendwie trotzdem auch wichtig sind, irgendwie als WissenschaftlerInnen, bleiben einfach irgendwie auf der Strecke, während man Lehre hat, weil es irgendwie Priorität hat. Und da freue ich mich schon drauf, wieder ein bisschen mehr Zeit für andere Dinge zu haben.
Ja. So, du hast uns inhaltlich für heute aber auch noch ein bisschen was mitgebracht.
Wo fange ich an?
Ich war genau verstanden.
Hier sind mehrere Tabs offen. Ich habe hier einen ganz oldschool Notizzettel vor mir liegen mit allen möglichen Dingen. Also fangen wir vielleicht einfach mal damit an. Also ich bin vielleicht aufgrund dessen, weil ich eine Frau bin, ich möchte das Männer jetzt nicht absprechen, aber vielleicht aufgrund dessen, gerade seitdem ich meine Doktorarbeit angefangen habe, schon an einem Thema auch irgendwie interessiert. Warum gibt es so wenig Frauen in den Naturwissenschaften? Warum habe ich irgendwie immer nur männliche Professoren gehabt? Da brauche ich jetzt nicht mal irgendwie gendern hier beim Sprechen, sondern kann einfach wirklich sagen Professoren, weil ich einfach keine Professorinnen hatte. In den meisten Fällen. Ich hatte zwei Professorinnen in meinem ganzen Studium. Das war eine Botanikerin im Bachelor und eine Botanikerin im Masterstudium. Alles andere waren Männer. Und dann ist es so, dass man als Professor ja gerne dann zu irgendwelchen Gremien und Komitees eingeladen, jetzt in Anführungszeichen. Man muss im Endeffekt mitmachen. Man kann da jetzt nicht Nein zu sagen. Und auch mich, obwohl ich jetzt noch nicht mal ein Jahr dabei bin, hatte schon erwischt und ich sitze im Gremium für Diversität, also auf Englisch ist es Diversity, Equity and Inclusion, also Diversität, Chancengleichheit und Inklusion. Genau. Und da, das gibt es noch nicht so lange, dieses Komitee, und das als allererstes wird jetzt mal angegangen, Geschlechterungleichheit. Und das trägt natürlich dann jetzt meine Arbeit auch einfach, weil ich eben in diesem Komitee bin. Morgen früh zum Beispiel 9 Uhr, mein erstes Meeting ist mit dem Komitee. Also arbeiten wir wirklich aktiv dran, da irgendwie, oder probieren aktiv dran zu arbeiten, wie zum Kuckuck kriegen wir unseren Frauenanteil höher. Und ich habe mit dem Fachbereichsleiter der Biologie in Kopenhagen Rücksprache geführt, ob die Daten, die wir haben, verwenden darf. Und er hat gesagt, ja, Jana, mach das. Also ich habe hier auch tatsächlich Daten mitgebracht. Und jetzt
cool.
Ich noch
und
mal.
Vor allem Realdaten. Das klingt
Realdaten, ja, genau. Ja. Und zwar habe ich auch ein bisschen was aus Deutschland mitgebracht, aber natürlich jetzt nicht so aufgelöst für eine einzelne Universität, ne, oder für einen einzelnen Fachbereich. Und zwar ist es so bei uns, dass wir haben in Dänemark ja diese drei verschiedenen Abstufen, das habe ich schon mal erklärt, mit dem Assistenzprofessor, mit dem assoziierten Professor und dem Vollenprofessor. Und bei dem Assistenzprofessor, da haben wir tatsächlich ein 1:1-Verhältnis. Richtig schlecht sieht's aus bei den vollen Professoren 1:3,3. Also wir haben 30 männliche feste Professoren, volle Professoren und 9 Frauen. Und das zeigt natürlich einfach ganz gut irgendwie auch, was es da für ein Problem gibt. Und das ist jetzt kein Problem, was nur in Dänemark besteht. Und zwar haben wir, ich entschuldige mich jetzt schon fürs Klicken, weil ich kann mir das ansonsten alles nicht merken. Und zwar haben wir innerhalb von Europa, das sind jetzt Daten von 2016, und zwar ist es der Anteil von Frauen auf Professorniveau, das ist uns jetzt dann in Deutschland zum Beispiel auch Juniorprofessoren, B2, B3-Professoren, alle mal über einen Kamm geschert. Und da belegt Dänemark Platz 25 von 34. Besonders schlecht ist neben Dänemark nicht nur die Niederlande, sondern, du darfst dreimal raten,
auch Deutschland.
Ja, genau. Auch Deutschland. Deutschland ist Ja, zwei Plätze. Also Dänemark ist auf Platz 25, Irland 26, 27, Ungarn und dann Deutschland auf Platz 28.
Ja.
Also traurig, traurig. Anführer der Liste ist übrigens mit dem meisten Anteil von tatsächlich 54% Frauen in Rumänien, in Europa. Ja. Hätte ich jetzt erstmal gar nicht so gedacht. Also die führenden Länder sind Rumänien, Bosnien-Herzegowina, Lettland, Kroatien, Malta, Litauen, Bulgarien, Finnland. Und im unteren Drittel Länder wie Dänemark und Deutschland, Belgien, die Niederlande. Also ja, es ist, wie gesagt, diese Daten spiegeln jetzt nicht nur irgendwie uns biologieintern wieder, sondern sind eben repräsentativ wahrscheinlich auch für viele andere Länder. Und wenn man sich das in Deutschland mal anschaut, dann reden wir vor allem über Probleme in den sogenannten MINT-Fächern. Auf Englisch sind das die STEM Sciences, also STEM. Auf Deutsch sind es die MINT-Fächer, MINT. Und zwar steht das für Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und das sind die Fächer, wo es besonders arg ist, weil wir nämlich bei den Geisteswissenschaften oft schon einen Frauenanteil von 50% haben, bei den Naturwissenschaften oder diesen sogenannten MINT-Fächern in Deutsch, aber eben nicht. Und da gehört die Biologie eben dazu, wobei die Biologie jetzt schon auch am besten dasteht oder eher gut dasteht im Vergleich zum Beispiel zu Mathe oder Informatik. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich auf dem richtigen Weg sind. Also wenn wir uns Daten vom Statistischen Bundesamt für Statistik angucken in Deutschland, dann ist es so, dass wir über alle Professuren und alle Fachgebiete mal hinweg 1997, verrate mal Thomas, was hatten wir für einen Frauenanteil bei den Professuren in Deutschland über alle Fachgebiete hinweg?
1997, ich ja. glaube, dass ich da eigentlich, das ist ein bisschen schlechter noch als die 2016er Datensatz, würde ich dann mal sagen, so ganz grob. Aber ich würde sagen 12%.
Ja, tatsächlich noch schlechter, 9%.
9%, okay.
Also 1997 geht halt vom Statistischen Bundesamt die Aufzeichnung jetzt los. Also das waren es 9%.
Ja.
Ich habe angefangen zu studieren 2011. Da waren es immerhin schon 19,9%.
Okay.
Und jetzt sind wir, die Daten gehen bis 2022. Was meinst du, wo sind wir heute? Oder sagen wir mal vor 2 Jahren. Wo waren wir vor 2 Jahren?
22%. Oder so?
28%.
28, ja. Okay, das 28. ist zumindest es langsam mal in Richtung Drittel. Ne? So, das ist
ja,
aber,
ja, genau.
Ich habe eigentlich.
Das ist jetzt natürlich über alle hinweg, ne? Das ja, darf genau. man nicht vergessen. Das ist eben über alle hinweg. Und was aber in Deutschland genauso ist, wie es hier bei uns in der Biologie in Dänemark, also in Kopenhagen ist, dass dieses Level, auf dem ich bin, also dieses niedrigste Level, sagen wir jetzt mal, in Deutschland wären das ja die Juniorprofessoren. Da haben wir diese Parität schon erreicht, da ist der Frauenanteil nämlich in Deutschland in 2022 bei 48,7% gewesen. Mhm. Das heißt also, der Nachwuchs kommt. Es dauert allerdings nach Berechnungen hier noch 50 Jahre, bis es auf dem höchsten Level angekommen ist, okay. bis wir da Parität erreicht haben. Das ist natürlich interessant. Und jetzt gucken wir mal Naturwissenschaften uns an. Mathematik und Naturwissenschaften zusammen aufgeführt hier. Und da haben wir einen Prozentsatz von, ja, jede fünfte Professur, ja, 22,3% haben wir in den Naturwissenschaften. Also gut, jede fünfte Professur ist nur mit einer Frau besetzt. Und am allerschlechtesten sieht es in Deutschland aus mit den Ingenieurwissenschaften, 15,6% Frauen.
Ja.
Ja. Das kann man jetzt natürlich noch Ewigkeiten so weiter durchdiskutieren und irgendwie Daten nennen. Fakt ist einfach irgendwie, was man sieht. Und das nennt sich auf Englisch die Leaky Pipeline, also das Rohr, was quasi Wasser verliert. Warum ist das so? Weil wenn wir uns nämlich angucken, wie viele Studierende wir haben, ist es zumindest in der Biologie so, dass es eigentlich auf dem Bachelor-Level mehr Frauen gibt als Männer. Und je höher man aber quasi kommt, desto mehr Frauen verliert dieses System. Warum ist das so? Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein X im Endeffekt. Also wie so eine Schere eigentlich, dass die am Anfang eigentlich haben wir leicht mehr Frauen als Männer und dann kehrt sich das um. Und es kehrt sich um nach der Doktorarbeit. Also bis zur Doktorarbeit ist es, oder bei der Doktorarbeit ist es immer noch 50-50 mehr oder weniger. Und danach verlieren wir die Frauen. So. Und warum ist das so? Hast du irgendwelche Ideen?
Ja, ist ja auch nur die üblichen Sachen, die man ja früher andauernd gehört hat, sind ja eigentlich Familiengründungen, die man als vorgeschobenes Argument die ganze Zeit mitbekommt, ne, weil ich das immer so interessant finde, dass dann quasi kommt so, ja, dann müssen sich ja Frauen entscheiden, ob jetzt einen Karriereweg oder eine Familie oder wie auch immer. Und das finde ich schon interessant, weil das ja eigentlich eine absolute Schieflage ist, weil wir ja über Chancengleichheit sprechen möchten.
Ja.
Und die Chancengleichheit bedeutet ja eigentlich, dass die Dinge angeglichen werden müssten. Also das heißt entweder, dass halt so männliche Teile in Familien, so Väter dann explizit auch irgendwie ja natürlich einen ähnlichen Anteil bringen müssten und einen ähnlichen Anteil an Arbeitsausfall vielleicht auch in Kauf nehmen müssen, so zu gewissen Zeiten, wo man einfach Care-Arbeit übernehmen muss. Und ja, an sich ist natürlich das einfach, glaube ich, so ein sehr vielfältiges Geflecht, weil ich glaube nicht, dass das der eigentliche Grund ist. Also deswegen meine ich ja so vorgeschoben, weil das ist das, was wir, also was ich mir sogar im Studium habe anhören müssen. So, da saßen im Prinzip tatsächlich Dozierende und haben dann gesagt, ja, müssen gucken, dass sie da sich entscheiden oder so. So, und du sitzt dann da und denkst dir, ja, der hat doch jetzt hier nicht ernsthaft irgendwie in der Runde gesagt, die Leute müssen sich dann entscheiden, was sie in ihrem Leben da irgendwie alles machen möchten, weil sie können sich halt für das entscheiden, was sie halt möchten und das auch so, dass denen vorher nicht gesagt wird, entweder oder als Auswahl. Und das, was ich eigentlich wahrnehme, ist eigentlich ein sehr vielfältiges Problemgeflecht, glaube ich, weil es einfach ein sehr großer Teil natürlich ist, der zu kämpfen hat damit, dass im Prinzip ja Kompetenzen nicht wirklich anerkannt werden. Also das heißt, es gibt natürlich ein Riesenproblem, dass keine Gleichwertigkeit in der Betrachtung von Kompetenzen häufig herrscht und ja, weiblich gelesene Personen irgendwie, die jünger sind, glaube ich, da total häufig irgendwelche Schwierigkeiten haben. So, das merkt man einfach so ganz, ganz direkt, finde ich, in vielen Fällen. Und das merke ich vor allem auch so im eigenen Umfeld, wo ich Dinge mitbekomme, die ich kommentiere, weil ich Kommentare nicht korrekt finde. Also das heißt, da gibt es dann irgendwie Beispiele, wo dann einzelne Leute in diesen Runden gar nicht wahrgenommen werden. Jetzt auch beispielsweise während der Manuskripte oder so. Oder die Inhalte werden sich schon gar nicht angeguckt, weil dann schaut man nur, was von dieser Arbeitsgruppe kommt. Und dann kommen beispielsweise 3 Personen von einer Arbeitsgruppe hinzu. Und das ist dann irgendwie ein Senior-Wissenschaftler dabei, der ein bisschen mehr Erfahrung hat in irgendeiner Form. Und dann wird eigentlich nur darauf gehört, was diese Person sagt. Und die anderen Sachen werden sich da gar nicht großartig angeguckt. Und das geht da häufig sehr, sehr stark mit unter. Aber ich weiß nicht, hast du irgendwie so Angaben dafür?
Ich habe Daten dabei.
Du hast Daten, sehr gut, ja.
Ja, also es ist so, dass also wir, ich sage jetzt wir, obwohl ich damals natürlich noch nicht hier gearbeitet habe, sondern eben der Fachbereichsleiter Nils hat das eben, der ist da sehr engagiert und wirklich auch toll, so einen engagierten Fachbereichsleiter da zu haben, der sich da so einsetzt für dieses Thema. Da haben wir also eine interne Studie damals in Auftrag gegeben, von 2023 ist die. Und es gibt dann noch eine Studie in Dänemark intern, die ist beauftragt worden von 2 großen Stiftungen, von den größten Stiftungen hier in Dänemark. Mhm. Und zwar von der Novo Nordisk Stiftung, einem großen Pharmaunternehmen, was eine eigene Stiftung eben hier hat für Wissenschaft. Und der Willum Stiftung, auch ein großes Unternehmen hier, was eben auch vor allem naturwissenschaftliche Projekte fördert. Und die haben das eben in Auftrag gegeben, eine große Studie angelegt, und um eben zu schauen, was sind so die Hindernisse, um Hindernisse zu identifizieren und aber auch das Potenzial zu erkunden, Frauen in den MINT-Feldern zu bekommen und vor allem auch zu behalten, ne? Weil das ist ja auch das Problem. Also der Nachwuchs ist auf dem Bachelor-Level ja da, aber wie zum Kuckuck schaffen wir es, ihn zu behalten? Und warum ist das Ganze überhaupt wichtig für uns? Weil es genug Studien gibt, die zeigen, dass diverse Teams einfach bessere Leistungen erbringen und bessere Wissenschaft machen, als wenn es einfach an Diversität mangelt. Genau, und was ist dabei rausgekommen bei dieser großen Studie? Und das deckt sich tatsächlich auch mit unseren Daten. Also in unserer internen Studie sind 18 Punkte rausgekommen, an denen wir arbeiten müssen. Und da sitzen wir jetzt eben als Komitee dran und probieren da Schritt für Schritt was zu verändern. Und diese 18 Punkte decken sich aber eben auch gleichzeitig, also gleichen sich ganz gut mit diesen 5 Hauptfeldern, die eben diese größere Dänemark-weite Studie an sich eben angeschaut hat oder rausgefunden hat. Punkt Nummer 1, nicht dem Profil entsprechen. Also so eine Art Affinitätsvorurteil könnte man es auf Deutsch vielleicht irgendwie sagen. Und zwar ist dabei rausgekommen, dass eben diese leitenden Personen, die ja immer noch mehr als 2/3 auch in Deutschland ausmachen, gerne Leute einstellen, die ihnen ähnlich sind. Also die sie, wo sie sich irgendwie wiedererkennen können. Und das führt eben oft dazu, dass Leute eingestellt werden, die ähnlich aussehen, ähnliche Charaktereigenschaften haben. Und das ist ja auch etwas, was, also dieses Affinitätsvorurteil, das ist ja etwas, was nicht nur das ein Problem von der Biologie oder von den Naturwissenschaften ist. Es gibt dann ein ganz tolles und berühmtes Beispiel, glaube ich, von einem Orchester, was immer sehr männlich geprägt gewesen ist. Und dann haben sie angefangen, einen Vorhang aufzuspannen, wirklich nur die Musik sich anzuhören, ohne zu sehen, wer da eigentlich spielt. Und dann haben sie festgestellt, komisch, es ändert sich nichts, es sind immer noch die Männer, die eingestellt werden, bis sie tatsächlich, ein bisschen Teppich ausgelegt wurde und die Leute die Schuhe ausziehen mussten zum Vorspielen. Weil was war passiert, als der Vorhang aufgestellt wurde? Frauen haben öfter hohe Absätze angehabt, weil sie sich eben schick angezogen haben zum Vorspielen. Und dann haben die das Klackern der Absätze auf dem Boden gehört, da hat der Vorhang also nichts genutzt. Aber als dann die Probanden die Schuhe aus hatten, beziehungsweise der Teppich lag, und das nicht mehr Einfluss gespielt hat, dann sind tatsächlich Frauen besetzt worden, die vorher nicht besetzt worden sind, obwohl sie die gleichen Stücke gespielt haben. Und das sieht man ja auch ein bisschen in den Naturwissenschaften jetzt auch, dass es eben immer mehr dazu hin auch geht, dass AutorInnen-Namen zum Beispiel nicht mehr weitergegeben werden, wenn Veröffentlichungen begutachtet werden, weil damit gehofft wird, eben auch so Ungleichheiten auszumerzen. Also so eine Art Vorhang und Teppich für die Naturwissenschaften. Das funktioniert beim Bewerbungsverfahren natürlich noch immer nicht so ganz. Also das ist Punkt 1, das ist also dieser Affinitätsvorurteil, dass eben dadurch, dass wir einen gewissen Typus Mensch, einen gewissen Typus Person in diesen Rollen, in diesen Funktionen haben, dass die eben Leute einstellen, die ihrem Ebenbild wieder entsprechen, wo sie sich wiederfinden können.
Ja, das ist spannend, weil das ja auch schon eines der, also ich finde das immer ganz praktisch, wenn man sich so Macht und Machterhalt irgendwie anschaut, im größten Stil, also wenn man sich wirklich die Eliten anschaut oder so und schaut sich im Prinzip an, wie das da aussieht, und da ist diese Affinität auch einer der maßgeblichen Faktoren. Also da geht es eigentlich bei den Männern darin dann auch häufig darum, welche Universität besucht wurde. Es geht darum, ob man gefechtet hat in der Universität oder nicht. Mhm. Und das sind alles Dinge, die maßgeblich wichtig sind für Profile, die erstellt werden in Eliten. Jetzt nur als herausgegriffenes Beispiel. Mhm. Aber das finde ich schon enorm spannend, weil das, Ja, aber ich wollte nicht zu lange unterbrechen.
Nee, alles
wir
gut.
Haben noch einige Punkte. 5 Punkte waren Hauptpunkte.
Punkt Nummer 2, das Gefühl, nicht dazuzugehören. Also anders behandelt zu werden aufgrund deiner Person und nicht aufgrund deiner Arbeit. Also dass nicht deine Leistung bewertet wird, sondern eben wie du aussiehst, wie du sprichst, wie du dich kleidest. Und das sind Dinge, die kann ich aus meiner eigenen Erfahrung absolut unterschreiben. Punkt Nummer 3, Zugang zu informellen Netzwerken. Also es ist oft so, dass Frauen tatsächlich bewusst oder unbewusst ausgeschlossen werden aus bestimmten informellen Netzwerken. Das ist zum Beispiel ganz oft, ist es ja irgendwie so, dass auf Konferenzen zum Beispiel sich abends irgendwelche Grüppchen zusammentun und dann da irgendwie was zusammen trinken gegangen wird oder sowas. Und das ist tatsächlich oft, da werden oft werden da Projekte besprochen oder irgendwie beschlossen, die in Zukunft vielleicht stattfinden werden. Und wenn man zu diesen informellen Treffen quasi nicht eingeladen ist, dann ist man da von Anfang an einfach irgendwie außen vor. Und das führt dazu, dass Frauen oft nicht die gleichen strategischen Ratschläge erhalten wie Männer und öfter nicht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind. Und ja, also dieser Zugang zu informellen Netzwerken fehlt. Dann Punkt Nummer 4, das ist jetzt so ein bisschen was du gerade vielleicht auch schon aufgegriffen hast. Bestimmte Eigenschaften sind notwendig, um erfolgreich zu sein. Also das ist das, was Frauen immer noch so ein bisschen vorgelebt wird, dass man, um erfolgreich zu sein, um Professor werden zu können, bestimmte männliche, in Anführungszeichen, Eigenschaften irgendwie haben muss, um dazugehören zu können. Dass man zum Beispiel keine Emotionen vielleicht irgendwie zeigen darf, dass man besonders knallhart sein muss und solche Dinge. Ja, dass sie aufgrund dessen eben das Gefühl haben, ja, ich kann das gar nicht schaffen, ich werde das nicht schaffen, weil ich diese Eigenschaften nicht habe. Und da muss man vielleicht so ein bisschen überdenken, was für Eigenschaften, was macht eigentlich einen guten Wissenschaftler aus, was macht vielleicht auch einen guten Professor aus, Professorin irgendwie aus und was genau ist eigentlich Erfolg und wie messen wir diesen Erfolg bei Einstellungsverfahren, wenn wir neue ProfessorInnen besetzen. Weil es ist nach wie vor so, auch wenn wir bei den Juniorprofessorinnen in Deutschland sehen, dass wir da eine Parität erreicht haben, ist es bei den Neubesetzungen der W2- und W3-Professorinnen, zumindest in meinem Fachgebiet, nicht so, dass da Frauen die Jobs kriegen. Ja, die letzten 3-4 Stellen, von denen ich weiß, es sind wieder Männer geworden. Und ich gönne es jedem dieser Männer, die sie bekommen haben, aber es sind wieder keine Frauen geworden. Und es kann mir einfach niemand sagen, dass wir keine guten, qualifizierten Frauen haben. Das kann einfach nicht sein. Es ist gerade eine offene Professur in meinem Fachgebiet in Deutschland offen. Und da weiß ich intern, dass es Frauen sind, die die Liste anführen. Und das freut mich wirklich sehr. Aber das brauchen wir einfach. Es kann einfach nicht sein, dass Studierende zu einem kommen und sagen, ja, es ist so toll, mal eine weibliche Person hier als Dozent zu sehen, als Professorin zu sehen. Und das macht ja was, wenn man das hört. Das macht was mit den Studierenden. Das hat was mit mir gemacht, als ich Studentin war. Und das macht auch heute was mit mir, wenn ich da am ersten Tag stehe, bei der Kursvorstellung und neben mir irgendwie 6-7 männliche Kollegen irgendwie stehen und ich als einzige Frau, noch als junge Frau, neben diesem ganzen älteren männlichen Kollegen stehe. Das macht was mit mir. Ich rede anders, ich verhalte mich anders, ich habe das Gefühl, ich muss mich anders präsentieren, als wenn da jetzt noch Frauen neben mir stehen würden. Und ja, ich glaube, dass wir da einfach von wegkommen müssen, dass wir das so porträtieren, dass ein Professor, dass ein Wissenschaftler gewisse Eigenschaften haben muss, die wir meinen, die sie haben müssen, weil wir eben immer den gleichen Typ Mensch sehen und erleben als Professor.
Ja.
Ja,
was natürlich irgendwo auch so absurd ist, weil ja, also es ist nicht optimal, wie momentan gemessen wird an Leistungen im Prinzip im Wissenschaftssektor. Ne? Also das heißt, dass das Drittmittel so maßgebliche Rollen spielen, dass der Output an Publikationen so maßgebliche Rollen spielt und die Betrachtung des Inhalts gar nicht mehr so wichtig ist. Das ist natürlich irgendwie schon grundtraurig, aber ich verstehe das unter diesem Gesichtspunkt irgendwie nicht, weil ja eigentlich werden ja trotzdem sachliche Kriterien rangezogen zur Bewertung davon. Also das ist ja das, wo die alle hinwollen, ne? Und trotzdem tun sie es halt nicht. Also
ja, aber unterm Strich wird halt dann trotzdem, also natürlich wird dann irgendwie, steht auch immer in diesen Ausschreibungen drin, ne, dass Lehrerfahrung und sowas wichtig ist. Und unterm Strich guckt sich doch niemand bei diesen Berufungsprozessen vielleicht mal irgendwie die Evaluierungen von Studierenden an. Unterm Strich, wenn man ehrlich ist, zählt es dann doch wieder, wer hat wie viel Drittmittel eingeworben, wer hat was für einen hohen H, also H-Index. Haben wir ja auch schon mal erklärt, damit wird der Wert eines Wissenschaftlers bemessen. Weil unterm Strich bedeutet das für die Universität Geld. Das sind die erfolgreichen Wissenschaftler, die Geld mitbringen, weil davon, von den Drittmitteln, die eingeworben werden, behält die Universität einen bestimmten Prozentsatz und finanziert sich damit einfach selber mit. Und ich glaube, solange die Personen die Stellen bekommen, die sich vielleicht am besten verkaufen können, das heißt nicht mal, dass sie die beste Wissenschaft machen, das heißt einfach nur, dass sie erfolgreicher sind im Drittmittel einwerben oder in sich einfach verkaufen. Das hat ganz viel auch irgendwie damit zu tun, wie verkaufe ich mich, wie kann ich selber mich bewerben und irgendwie attraktiv machen auf diesem Markt. Und solche Dinge nicht reinzählen, wie gehe ich mit Studierenden um, was ist so meine Mentorenarbeit eigentlich, weil man vergisst ganz oft, dass, und es gibt genug Professoren, also die sich darüber beschweren, wie viel sie unterrichten müssen und mit Studierenden umgehen müssen und dass sie das alles gar nicht wollen, sie wollen ja nur forschen. Ja, aber das ist dann eben, da ist man als Professor dann eben einfach falsch. Da muss man an private Forschungsinstitute gehen, die keine Lehrverpflichtungen haben, wo man 100% forschen kann. Das ist dann aber vielleicht nicht so prestigeträchtig, gerade in Deutschland nicht, weil man sich dann nicht Professor nennen kann. Und ich glaube, dass einfach da viel mehr drauf geguckt werden müsste und auch einfach dem ganzen Gewicht gegeben werden müsste, was es noch für andere Aufgaben mit sich bringt, Professor zu sein. Und das einfach auch endlich mal mit bewertet werden müsste und nicht einfach nur so alibimäßig herangezogen werden müsste.
Ja, vor allem gibt es ja auch das, also das ist ja so ein multipler Problemkomplex. Und ich glaube, dass insbesondere da, wo man die den wissenschaftlichen Bereich angeführt hat, in Anführungszeichen jetzt, von eben einigen wenigen Professoren, die in diesem Fachbereich seit sehr vielen Jahrzehnten etabliert sind und darin forschen und sich quasi zu der Koryphäe ebenfalls wieder in Anführungsstrichen, weil das eigentlich in vielen Fällen nicht so existent sein sollte, dass man so eine Bedeutungsträchtigkeit zuordnet, dass das ja auch total unattraktiv ist, für neue Leute, die quasi ähnlich in diesen Forschungsbereich reingehen und da auch keine Lust haben, mit solchen Einzelpersonen zu konkurrieren, weil es auch keinen Sinn macht. So. Aber es ist ja null Mut da, im Prinzip zu sagen, man startet jetzt auch mal wirklich neue Bereiche oder sowas oder schaut dann wirklich mal mit einem Schwerpunkt im Prinzip auch, was Anträge angeht, der vielleicht mal in eine leicht andere Richtung geht. Das ist ja alles nicht so richtig gewünscht, dass man so experimentierfreudig wird oder so, aber solange man im Prinzip diese Schiene weiterfährt und dem so viel Bedeutung beimisst, wird das ja wirklich schwierig. Also so ein Wandel.
Ja, ich glaube, dass man da auch einfach ein Bewusstsein für schaffen muss. Und ich, also was wir zum Beispiel machen, das ist ein Seminar, was ich leite, das machen wir alle 2 Wochen in der in dieser Abteilung für Süßwasser oder für Gewässerökologie in hier in Kopenhagen. Ist, dass wir da uns mit, oder dass ich mich da mit den DoktorandInnen, Postdocs, studieren, die wir da irgendwie so haben, die Abschlussarbeiten und Schreiben hinsetze und wir alle möglichen Themen in diesem Bereich irgendwie besprechen und Vorlesungen dazu anhören von Leuten, die dazu forschen, uns Veröffentlichungen durchlesen, einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, was es für Diversitätschancen, Ungleichheiten und Inklusionsprobleme einfach irgendwie gibt und dass man damit ein bisschen mehr Sensibilisierung durchläuft, man ganz oft einfach von älteren, alteingesessenen ProfessorInnen wieder hört, ach, da haben wir gar keine Probleme und das ist alles Humbug und Quatsch und ja. Also ich glaube, da muss man einfach von Anfang an auch anfangen, sich dafür Zeit zu nehmen und dem Ganzen ein bisschen Raum zu geben.
Ja, aber das ist schon mal sehr cool, weil sowas habe ich hier noch nicht großartig mitbekommen.
Also naja, aber da sind wir wieder bei dem Thema. Ne? Wer macht das? Ja. Eine Frau. Ich in dem Fall. Wird mir das irgendwie mal gedankt werden, sollte ich mich mal auf eine andere Stelle bewerben? Meinst du mal nicht, dass das dazu zählen wird, ob ich das gemacht habe oder nicht? Und im Endeffekt geht das von meiner Forschungszeit ab. Das ist meine Entscheidung, weil ich das als so wichtig empfinde, den Nachwuchs irgendwie da zu fördern und irgendwie selber erlebt habe, wie das ist, zu einer Minderheit zu gehören in den Naturwissenschaften. Und ich das einfach so sehr ändern möchte für jede Frau, die nach mir kommt, für jede Studierende, dass ich da einfach mir die Zeit für nehme. Aber wirklich bewertet werden, mir für meine Karriere was bringen, tut mir das eigentlich nicht. Mhm. Und da sind wir dann vielleicht schon bei Punkt Nummer 5 angekommen. Der Konflikt zwischen den akademischen Ambitionen und mehr sein als ein Wissenschaftler ist Punkt Nummer 5. Und da ist es dann tatsächlich so, dass ich, natürlich habe ich akademische Ambitionen, natürlich möchte ich nach meiner Wissenschaft gewisse Dinge erreichen. Aber was mir mindestens genauso wichtig ist mein Privatleben, was ich irgendwie schütze und was ich auch sehr privat ja irgendwie halte. Und aber auch so Dinge wie Mentoring, wie für Studierende irgendwie da sein. Und weißt du, wenn es dann so ist, dass ein Postdoc von einem Kollegen an meiner Tür klopft und fragt, ob ich mal 5 Minuten hätte und er mir dann da unter Tränen erzählt, dass er Vater wird und er sich das nicht traut, seinem Betreuer zu sagen. Natürlich ehrt mich das in dem Moment, dass er das Vertrauen mir gegenüber irgendwie aufbringen kann und meinen Rat irgendwie sucht. Aber wie traurig ist denn das, dass es immer noch Kollegen gibt, wo das Menschsein einfach nicht zählt? Und das ist das, was mich so fuchst an dem Ganzen. Und das ist in diesem Konflikt zwischen reiner Wissenschaft und allem anderen, was in diesem Job eigentlich dazugehört und einem selbst als Privatperson andere Interessen haben zu dürfen. Das ist ja schon fast verpönt, wenn ich irgendwie sage, ich arbeite nicht 10 Stunden am Tag, also ich habe noch andere Interessen in meinem Leben. Ja, das spüren Frauen stärker als Männer. Das ist Punkt 5.
Das ist auch das, was ja, glaube ich, vorhin so ein bisschen bei mir so als Gefühl da noch mit drin war, so von der Einschätzung her. Aber das, was ich da auch wieder so spannend finde, ist dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, ist ja wieder ein Paradebeispiel. Also als Mann, was ich jetzt mal so stellvertretend für viele Männer, also für mich selbst und vor allem auch für Männer in meinem Umfeld sagen kann, so emotionale Care-Arbeit findet bei mir erst zunehmend in den letzten Jahren auch mal so mit Männern statt, ne, dass man überhaupt mal darüber spricht. Ansonsten sehe ich noch total häufig, dass im Prinzip andauernd irgendwelche Frauen im Prinzip für emotionale Care-Arbeit da sein müssen. Also wenn irgendjemand ein Problem hat oder so, dann geht er dahin. Ich hatte so ein ganz absurdes Ding im März war das. Da war ich bin ich in eine Arbeitsgruppe gekommen mit einer Frau. Und die Frau wurde mir vorgestellt als die gute Seele der Arbeitsgruppe. Und die hat halt eigentlich mindestens gleichwertige Stelle gehabt wie mehrere von den Seniorwissenschaftlerinnen dort, die einfach seit vielen Jahren in der Wissenschaft arbeiten. Und sie hat 9 Jahre Forschung hinter sich und wird da als gute Seele der Arbeitsgruppe bezeichnet. Das war schon sehr bezeichnend und ich sehe das ganz stark auch irgendwie im Freundeskreis, dass total viel emotionaler Ballast abgeladen wird bei Frauen. Also das ist echt so ein Ding. Und wenn das dann irgendwie natürlich so damit verbunden ist, dann als Tätigkeit vor Ort im Prinzip, wo man sich dafür einsetzt, dann ist es natürlich auch schade, dass das dabei bleibt. Weil ich glaube, das ist was, wo man selbst schon total darauf achten kann, dass man als Mann seinen emotionalen Ballast vielleicht nicht nur bei Frauen ablädt, sondern halt irgendwie grundsätzlich mal irgendwie mit Menschen darüber spricht. Ja. Ja, und ich finde das noch so interessant, weil irgendwie in der Entomologie, was weitgehend, also die Insektenforschung, was so weitgehend männlich geprägt ist eigentlich, und das kommt aus einem total männlichen Umfeld, sehr privilegiert und sehr männlich, weil es eben so naturwissenschaftliche Forschung ist, naturkundliche Forschung, die damals vor allem in den gut situierten Häusern möglich war und Männer dann im Prinzip da ausgebildet worden sind, naturwissenschaftlich, so vor 200 Jahren. Und sich das dann über 100 Jahre eigentlich so fortgesetzt hat und ja erst die letzten Jahrzehnte Verbindungen mit Jobs sind, zunehmende Sachen, wo versucht wird, Gleichberechtigung irgendwie herzustellen, irgendwie, wo es dann mal irgendwo in Gesetzen drin steht oder so, aber ja noch lange nicht irgendwie erreicht ist. Und da wundern sich Leute heute wirklich immer noch darüber, dass irgendwie zu wenig Diversität da drin ist. Und ja, ich finde das total schwierig, darauf zu achten. Also bei mir ist es übrigens so, dass das nur gewachsen ist aufgrund von einzelnen Frauen, die mich zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf Dinge aufmerksam gemacht haben. Also das heißt, dass ich einen Text geschlechtgerecht verfasse im Prinzip, also ein bisschen neutral formuliere einfach. Das habe ich erst 2018 zum ersten Mal gemacht, als Lisa, liebe Grüße ins Unbekannte.
Danke, Lisa.
Genau, da mal bei einem Manuskript drauf hingewiesen hat halt irgendwie und das ist ja noch nicht so viele Jahre her, so jetzt mittlerweile wird, also ich habe das Gefühl, dass so insbesondere so in der Pandemiezeit so diese Themen zunehmend irgendwie auch in der Öffentlichkeit mal diskutiert worden sind und dann so ein bisschen zugespitzt sind vielleicht, ne, auch irgendwie das jetzt so mit Gendern oder Entgendern, wie es ja eigentlich dann heißen sollte, dass Leute irgendwie mal auf Sprache achten, die darauf achten möchten oder so, was ja jetzt dann wirklich irgendwie so total zu einem absurden Thema gemacht wird. Also da geht es den Leuten ja gar nicht mehr irgendwie um den Inhalt, sondern irgendwie so Scheinargumente oder so. Aber das war 2018 halt noch nicht so ein großes Ding. Und da war sie eigentlich schon relativ früh dabei. Und da, wo ich noch, also mindestens genauso glücklich, aber eigentlich noch glücklicher bin, ist, dass ich eigentlich mit Social Media ein totales Korrektiv habe im Laufe der letzten Jahre. Also das heißt okay. So, ganz viele Leute auf Instagram einfach, also die wirklich eine richtige Kritik irgendwie angebracht haben, wenn irgendwelche Punkte waren oder so und man einfach so sich mit einem Sachpunkt sich auseinandersetzen konnte oder sowas, wo ich einfach nicht so drauf geachtet habe oder so. Und das finde ich eigentlich ist ja total viel wert. Und ja, ich fand das spannend. Also ich finde aber auch immer spannend, irgendwo so eigene Sachen vom Verhaltensweisen oder so für mich dazuzulernen, weil ich nicht so die reflektierteste Person vielleicht bin, was so eigenes Verhalten manchmal angeht. Also das heißt, ich achte schon sehr darauf, wie ich mich verhalte, wie ich spreche und alles drum und dran. Darum geht's gar nicht so sehr, aber dass man sich in Punkten vielleicht weiterentwickelt irgendwie so im Laufe der Zeit oder so. Und das habe ich halt wirklich nur durch einzelne Personen halt irgendwie erfahren.
Ja.
Und bin jetzt selbst an einem Punkt, wo ich versuche, da zunehmend drauf zu achten und aber merke, wie schwer mir das fällt. Also, ja, hast du vielleicht einen Tipp letztlich für...
Ich kann natürlich da nur irgendwie für mich irgendwie sprechen, und das ist zumindest, also mir ist das Ganze erst aufgefallen, nachdem ich angefangen habe, eine Doktorarbeit zu schreiben. Davor ist mir das alles irgendwie nicht so aufgefallen. Und wenn ich so die Situationen durchgehe, diese ganzen Beispiele, die ich jetzt irgendwie auch aufzählen könnte, wo ich irgendwie ungleich behandelt worden bin, das Einzige, was ich da irgendwie Männern mit auf den Tipp oder auf den Weg geben könnte, ist, wenn ihr das seht, dass das einer Frau passiert, sagt was für sie, steht für sie ein. Weil das Problem ist, ganz oft, oder das kann ich zumindest für mich irgendwie sagen, dass ich in den Situationen dann stehe und sage und denke, okay, wenn ich jetzt was sage, bin ich die Zickige und die Schwierige. Wenn jemand anders den Mund für mich aufmacht und das ein Mann ist, dann wird das, weil es in der Regel die Ungleichbehandlung von einem anderen Mann gekommen ist, viel, viel eher akzeptiert und gesehen. Also ich würde mir einfach wünschen, dass männliche Kollegen dann ein bisschen sensibler sind und wenn sie das mitkriegen, bitte auch was sagen.
Ja, ein Punkt, den ich total wichtig finde und auch merke, wie schwierig das zum Teil ist. Also wenn ich so mal ein paar Jahre zurückschaue, es gibt so viele Punkte, wo ich lieber mal hätte was gesagt und das nicht geschafft habe zum damaligen Zeitpunkt, weil ich so überfordert von einer Situation war und mich selbst nicht getraut habe, darauf einzugehen. Also wo eine Frau irgendwie ja, also ganz normal dann irgendwie an der Schulter angefasst wird, wenn die da irgendwie am Stuhl sitzt oder sonst wie, und da fängt dann irgendeine Massage an oder sonst irgendwas und man guckt sich das an und denkt jetzt so,
oh mein Gott,
wusste gar nicht, dass ihr euch jetzt hier so einvernehmlich irgendwie gerade so darüber unterhalten habt, was hier stattfindet, und ich dann auch einfach offensichtlich gesehen habe, dass die Person vollkommen überfordert damit ist, und ich habe es auch selbst nicht geschafft, das irgendwie anzusprechen. Und danach war ich dann so sehr großlaut anderen Leuten gegenüber und auch der Person, die da saß, ne, so die eigentlich Opfer dieser Situation war, und spreche dann da auch rüber und dann aber so mit nach dem Motto so, ja, eigentlich hätte man da doch was sagen müssen, wir hätten doch da was sagen müssen und sowas, und hab's aber selbst nicht geschafft, was zu sagen, ne, so, und solche Situationen sind halt einfach mehrfach passiert in der Vergangenheit, und das sind so Sachen. Ich würde jetzt heute von mir behaupten, dass es ein bisschen besser klappt, aber ich wüsste nicht, ob ich trotzdem in so einer Situation das schon vernünftig schaffen würde, was zu sagen, weil das irgendwie so, so schwierig ist und vor allem Machtverhältnisse ja immer eine Rolle dabei spielen.
Ja, ja.
Und ja, also ich versuche da irgendwie so bei einigen Punkten, wo es mir leicht fällt, merke ich, dass ich das deutlich besser und schneller versuche, irgendwie da voranzukommen. Also in den letzten Jahren ist es irgendwie jetzt total häufig mit Kollegen Diskussionen darüber, dass ich sage, wir müssen gucken, dass hier auch zumindest eine Autorin mal gefragt wird oder sowas, ne? Und die so, ja, wer denn? Es ist ja niemand da mit Expertise oder sonst irgendwie was in dem Bereich. Und dann bringt man einzelne Beispiele und dann so, ach ja, die kann ja nichts oder wie auch immer. Und das sind so Punkte, wo ich dann denke, so, die hat jetzt vielleicht nicht in explizit diesem Bereich die gleiche Expertise wie du, aber darum geht's ja auch nicht, sondern es geht gerade darum irgendwie, dass man einfach so ein bisschen proaktiv zum einen an dem Problem arbeitet und zum zweiten halt auch guckt, dass man konstruktiv irgendwie jüngeren WissenschaftlerInnen mit Teilhabe gibt und die Chance auch, dann, wenn irgendwie das Argument gebracht wird, kann in dem Bereich nichts, ja, dann lass die Person doch wachsen in dem Bereich. Also so, und Kompetenzen haben die Menschen in der Regel nach akademischen Ausbildungen genügend, um irgendwie mitwirken zu können an sowas, ne? Und da fällt mir das total leicht. Also im Prinzip auch irgendwelche Streitgespräche mit Kollegen zu führen darüber, dass man das irgendwie machen muss. Und das ist in der Entomologie teilweise echt schwierig. Also es ist immer noch nicht leicht, weil da die Quote eben nicht so hoch ist oder halt hoch ist bei Studierenden gerade noch, die in der Qualifikationsphase stecken.
Ja.
Weil wir eigentlich das Problem haben, sobald die Karriereleiter weiter nach oben geht, genau. Aber in anderen Bereichen, also ich würde schon sagen, dass es mir ein bisschen leichter fällt, aber es ist echt eine schwierige Sache und ich glaube, man muss sich das viel häufiger vor Augen führen. Also, ja. Ich könnte heute vielleicht auch ein bisschen mehr Mut daraus fassen, dass ich das damals nicht geschafft hatte und mir dann zumindest sage, du willst nicht nochmal in die Situation kommen, dass du dir das Ewigkeiten vorwirfst oder so. Und eigentlich heute ist vielleicht für mich wichtiger, hätte das irgendwelche Konsequenzen für mich bedeutet? Und das hätte es definitiv nicht. Das hätte halt vielleicht irgendwie einen blöden Spruch gebracht oder irgendwie ein unangenehmes Reden über mich oder sowas dann halt, aber mehr halt auch nicht, ne? Und ja. Ja, aber ich glaube, so Beispiele dafür, wo man was hätte sagen sollen und schafft es nicht so richtig, gibt's leider viel zu viele.
Ja.
Und man muss wahrscheinlich eher daran arbeiten, dass irgendwie was geht. Hast du schon mal ein Positivbeispiel mitbekommen, wo du gesehen hast, eine Situation ist wirklich mal vernünftig ausgegangen, weil irgendwie jemand für das, was er da getan hat, wirklich einen Kommentar eingesteckt hat und das auch mitbekommen hat, deutlich? Weil das sind ja wahrscheinlich auch Punkte, die total wichtig sind irgendwie.
Nee, so direkt nicht. Also ich kann da natürlich auch wieder hauptsächlich aus meinen eigenen Erfahrungen irgendwie sprechen. Gab mal eine Situation, da hat mein ehemaliger Postdoc-Betreuer sich sehr offensiv vor mich gestellt, als ich von einem anderen älteren Wissenschaftler, etablierten Wissenschaftler, ziemlich unschön behandelt worden bin, aufgrund einer Entscheidung, die nicht mal ich getroffen habe, sondern die nur ich kommuniziert habe.
Ja.
Und ich war wie bei fast allen meinen wissenschaftlichen Arbeiten die einzige Frau und bin dann da eben sehr, sehr stark angegangen worden und habe da tatsächlich auch, ja, hab da geweint und das hat er gar nicht mitbekommen, sondern hat unabhängig davon, wie ich mich gefühlt habe oder wie ich reagiert habe, sich da sehr schützend vor mich gestellt. Und das muss ich sagen, rechne ich ihm bis heute sehr hoch an, dass er das getan hat. Und das ist dann natürlich oft ist einfach auch immer so ein bisschen das Problem, erfahre ich diese Situation gerade, weil ich eine Frau bin? Bilde ich mir das ein? Werde ich so behandelt, weil ich irgendwas falsch gemacht habe? Oder werde ich so behandelt, weil ich irgendwie, ne, auch aufgrund, also nicht, da sind wir bei dem Punkt von eben, also werde ich so behandelt aufgrund meiner Arbeit oder aufgrund der Person, die ich einfach irgendwie bin? Und es ist dann schon einfach so, wenn man dann so ein paar Jahre diesen Job irgendwie macht und sich diese Liste dieser ganzen Beispiele immer länger wird und immer länger wird und man dann mal männliche Kollegen fragt und sagt, habt ihr solche Dinge auch mal erlebt? Und die dann sagen, nö, habe ich nicht. Das ist dann natürlich irgendwie schwierig, dann von der Hand zu weisen. Das ist ja genau dieses Problem, dass wir diese ganzen Mikroaggressionen gegenüber Frauen in der Wissenschaft einfach irgendwie sehen und haben. Und da brauchen wir jetzt nicht mal davon reden, dass irgendwie mit diesen Pay Gap irgendwie haben, also die nicht gleiche Bezahlung von Menschen, aufgrund ihres Geschlechts, sondern es sind ganz, ganz viele Dinge, die nicht mit Doktortitel vorgestellt werden, obwohl andere mit Doktortitel vorgestellt werden. Ja. Einem unterstellt zu bekommen, dass man eingestellt worden ist, weil man gut aussieht und nicht aufgrund der Arbeit oder Leistung, die man irgendwie geleistet hat. Es gibt so viele lange Beispiele, ja, die halt Männern passieren, also die nicht Männern passieren, sondern die nur Frauen passieren. Und ja, also das war wirklich schön, als er sich da so vor mich gestellt hat, Schützen. Und es ist bei mir zum Beispiel so, dass ich in diesen Situationen, das habe ich zumindest als Reflexion schon öfter jetzt gehört, vor allem von KollegInnen, die dabei waren, also von weiblichen Kolleginnen, die dann gesagt haben, boah, du reagierst so souverän in der Situation. Und das ist aber nicht so. Also ich kann mich in dem Moment dann vielleicht zusammenreißen. 5 Minuten später, wenn du fragst, wo ist Jana, wirst du mich aber nicht finden, weil ich wahrscheinlich auf dem Klo sitze und einfach heule. Und damit einfach total überfordert bin in dieser Situation. Und das nehme ich mit nach Hause und da sitze ich lange dran und knabber da ganz, ganz schön lange dran.
Und was natürlich auch wieder dieses Unfaire dabei zusätzlich ist, ist, dass die Leute die Konsequenzen von dem, was sie da ausgelöst haben, wieder mal gar nicht mitbekommen. Ne? Also das heißt,
ja, aber jetzt stell dir mal vor, ich würde da anfangen zu weinen von denen.
Nee, natürlich. Das würde ja für dich auch Nachteile mit sich bringen.
Genau.
Deswegen würde ich auch sagen,
das würde dann über mich gesagt werden.
Ja. Aber dass so eine Person gar nicht weiß, was sie damit ausgelöst hat, weil sie nicht in der Lage ist, im Prinzip eigentlich so eine Tragweite sich vorzustellen von dem, was man da gerade tut oder so, ne, das irgendwie zu abstrakt ist oder so, das ist halt irgendwie was so, das kann ich halt auch gar nicht so richtig nachvollziehen, wobei ich halt ja, wie gesagt, auch erst seit einigen Jahren so gesehen so ein bisschen überhaupt sensibel bin für das Thema. Und ich glaube, eigentlich auch erst, seitdem ich studiert habe. Also ich glaube, das war erst da der wichtige Punkt. Das hatte bei mir in der Ausbildung damals noch gar nicht die große Rolle gespielt. Da war es auch nicht so deutlich, aber im Studium ist das wirklich deutlich geworden. Also wie das ist. Also da gab es auch wirklich noch Professoren, die haben dann im Prinzip abfällig gesagt, ja, so in die Runde auch, ja, die Frauen hier könnten ja dann zumindest noch stricken oder so, die können ja handwerklich noch irgendwas, aber das können sie ja mittlerweile, seitdem sie alle Handys haben, auch nicht mehr. So, und dann sitzt man da in so einer Runde und guckt sich dann irgendwie um und dann sitzen da irgendwie über 100 Menschen in so einem Raum und dann sagt jemand das so einfach komplett konsequenzlos und Bullshit, der einfach nichts in der Lehre zu tun hat, zu suchen hat oder so. Ja. Und das sind so Punkte, ja, so ganz offensichtliche Sachen, die halt irgendwie schon so vielleicht ein bisschen mehr auffallen, aber die Sachen, die unterschwellig sind, wenn man selbst nicht davon betroffen ist, so. Also ich kenne halt nur total wenige Fälle so bei mir, wo so Dinge auffallen irgendwie, wo ich das aufgrund eines jüngeren Alters oder so, dass ich das mal mitbekomme, ne, dass man dann nicht ernst genommen wird oder irgendwelche Zuschreibungen gemacht werden oder aufgrund von einem Übergewicht oder sowas dann halt. Aber das sind ja alles Dinge so, die anderen Sachen, die kann man selbst nicht erfahren und kann sich deswegen ja auch nicht vernünftig da reinversetzen, sondern muss das einfach an Sensibilität lernen und halt irgendwie ein bisschen Achtsamkeit dafür bekommen und momentan lernt man nirgendwo diese Achtsamkeit, ne? Also so.
Ja, das sind vielleicht mal Eigenschaften, die wir in zukünftigen Berufungsverfahren mal mit auf die Liste setzen könnten.
Ja.
Das H-Index.
Das ist schon richtig, genau. Den H-Index muss man noch mal ganz kurz erklären, glaube ich, damit wir das nochmal zusammengefasst haben. Also
das ist im Endeffekt ein Index, der berechnet wird, also dass der H-Index, also wenn er zum Beispiel 10 sagt, heißt das, dass du 10 wissenschaftliche Veröffentlichungen mit mindestens 10 Zitaten hast. Hast du einen H-Index von 100, hast du mindestens 100 wissenschaftliche Veröffentlichungen, die mindestens 100 Zitate haben. Also daran wird dann so ein bisschen der Wert des Wissenschaftlers gemessen, weil du halt nicht nur die Anzahl der Veröffentlichungen zählst, sondern eben auch, wie relevant sind sie, und die werden gemessen durch die Anzahl von Zitaten. Genau, also das ist der H-Index. Ja.
Genau. Und,
ja, so viel zu dem Thema vielleicht irgendwie. Ich habe auch noch eine passende Studie zu dem Punkt mitgebracht. Ich habe heute eine wissenschaftliche Veröffentlichung vorbereitet, die ich jetzt auch kurz halten kann, damit das Thema jetzt auch mal zu Ende geht hier.
Ich bringe auch noch was mit fürs Thema, auf jeden Fall.
Eben, danach, ich wollte gerade sagen, wir haben noch die Art der Woche. Aber dann komm, mache ich das jetzt erst oder dann können wir das Deckelchen zumachen auf den Topf.
Nee, ich habe auch noch eine Empfehlung, die ich aussprechen möchte.
Okay.
Ja.
Dann schießt du. Ich habe auch eine Empfehlung zu dem Thema. Mensch, ja. Das ist heute aber ein langer Podcast.
Dann, genau. Ich würde sagen, du stellst erstmal die Studie vor und
komme ich
mit meiner Empfehlung.
Ja.
Dann du deine Empfehlung, dann haben wir, glaube ich, das Thema komplett rund.
Ja, und dann die Art der Woche.
Die Art der Woche, genau.
Und dann entlassen wir uns gegenseitig in den Feierabend hier. Also, die Studie ist von Bea Maas, Robin Pakeman, Laurent Godet, Linnea Smith, Vincent de Victor und Richard Greenmark. Und zwar veröffentlicht worden in Conservation Letters, einem Journal von Verlag Wiley. Und es geht dabei um Frauen und der globale Süden, deutlich unterrepräsentiert in den Top-Zeitschriften für Ökologie. Nachdem wir hier beides uns als Ökologen wahrscheinlich bezeichnen würden, dachte ich mir, passt das doch ganz gut. Und zwar haben sie dafür von 1945 bis 2019 durch die 13 führenden Journalen in Ökologie und Evolution und Conservation ist dann Naturschutz, ne? Angeschaut und sich dabei die 100 bestveröffentlichten Autoren angeschaut und sich dann eben angeschaut, wie viel davon sind Frauen, wie viel davon sind Männer, sofern man das natürlich dann immer so einteilen kann und auch, wo kommen die Leute denn her? So, und jetzt haben wir einen durchschnittlichen Wert von, rate mal, wie viel Prozent von insgesamt 1051 Autoren. Wie viel Prozent davon sind Frauen?
Also unsere bestveröffentlichte Veröffentlichung ist ebenfalls eine Veröffentlichung ohne Frau in der Autorenliste. Aber ich finde das total schwierig. Also ich würde jetzt mal sagen, der Datensatz ist aus einem jüngeren Zeitraum.
Von 1945 bis 2019.
45 bis 2019. Oh, das fällt mir echt schwer. Also ich würde mal sagen, unter 20%.
11%.
11%, ja. Wahnsinn.
Und zwar besonders schlecht ist das Journal Ecology mit nur 4%. Besonders gut Conservation Letters mit 22%. Ecology Letters, das ist eine Fachzeitschrift, die dir auch was sagen wird, 9%. Ja. Es ist traurig, es ist wie es ist. Wir haben hier noch natürlich, ich habe gesagt, auch den globalen Süden so ein bisschen im Blick und zwar haben sie sich dann auch angeschaut. Wenn man dann einmal das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf umgerechnet in sich anschaut von den Ländern und woher und aus dem Land, woher die AutorInnen kamen, ist es so, dass natürlich, wie war es anders zu erwarten, der globale Norden führt und der globale Süden deutlich unterrepräsentiert ist mit den Top-Autoren Kenia, Indien, Ägypten, Indonesien, Sri Lanka, Südafrika, Mexiko, Brasilien, sind da unten auf der Liste zu finden. Und führend Australien, Schweden, Dänemark, die USA, Norwegen, Irland. Wo ist dann eigentlich Deutschland hier auf der Liste? Da ist Deutschland. Ah, natürlich. Auch am falschen Ende. Also genau, auch im reichen Ende. Ja, und das zeigt halt einfach wieder, ne, wir sind ja bei diesem ganzen Thema Gleichbehandlung und Diversität. Es geht ja da nicht nur um wie jetzt natürlich viel darüber geredet haben, binäre Geschlechterrollen, sondern eben auch um sowas wie, dass wir den globalen Süden da irgendwie ja nicht mitspielen lassen bei dem Spielwissenschaft, wie es oft irgendwie uns gerne bezeichnet wird. Und da einfach keine echte Chancengleichheit herrscht. Wir haben schon mal darüber auch gesprochen, wie teuer es zum Beispiel ist, Sachen zu veröffentlichen in diesen Journalen, die sich jetzt zum Beispiel sich auch angeguckt haben. Und das ist da ganz oft für junge WissenschaftlerInnen, die sich gerade erst aufbauen, aber natürlich noch viel extremer für WissenschaftlerInnen aus Ländern sind, die einfach ärmer sind als der globale Norden. ja fast unmöglich ist, da mitzuspielen und die gleiche Wissenschaft so zu kommunizieren. Das heißt nicht, dass die schlechtere Wissenschaft machen. Das heißt, dass ihnen ganz oft einfach nicht die Mittel zur Verfügung stehen, sie vielleicht durchzuführen oder dann zu kommunizieren und in dem Fall in Journalen Geld zu bezahlen, um das da veröffentlicht zu bekommen. Genau, also das ist die Studie, die ich mitgebracht habe.
Ja. Das deckt sich ja auch perfekt mit vielen anderen Bereichen an Studien. Also es gab auch mehrere Studien, die im Prinzip da insbesondere auch Frauen und den globalen Süden betrachtet hat. Auch was die Klimasituation angeht und sowas. Und das sind natürlich Menschen, die sind einfach von diesen Dingen systematisch alle stärker betroffen, also systematisch benachteiligt. Und ja, ich glaube, dass man schon bei uns, wo man sich so einbildet, es wäre schon so fortgeschritten, wo das Ganze ja wirklich noch ein totaler Kampf ist und nur vorangeht, weil Menschen ja irgendwie laut werden und weil Menschen sich irgendwie dafür einsetzen. Ja, vergisst man, glaube ich, manchmal, wie einfach so eine Stellschraube eigentlich wäre bei so einer privilegierten Situation, die wir haben, ne? Also, das heißt, wenn jemand da am Ruder ist und einfach schon gezielt darauf achten könnte, an ganz vielen unterschiedlichen Punkten, dann ändern sich ja Dinge zum Positiven im Kleinen sehr schnell. Aber im globalen Süden, das ist ja einfach teilweise noch deutlich schwieriger. Also, die Gelder, die da der Forschung zur Verfügung stehen, das ist ein Witz teilweise, ne? Also wenn man von diesen Summen jetzt auch Bruttoinlandsprodukte und sowas irgendwie hier in Mitteleuropa von irgendwelchen Ländern ausgeht. Ich finde das schon ziemlich krass. Also es fühlt sich irgendwie so ein bisschen an, als ob wir da alle noch in der Steinzeit leben, ne? Manchmal. Also
wir haben auf jeden Fall noch viel, muss ich noch einiges ändern.
Ja, absolut.
So, die Empfehlungen, willst du anfangen?
Gerne. Und zwar verfolge ich jetzt eigentlich schon ein paar Jahre eine Initiative, ein Projekt, was ich sehr interessant fand, auch aufgrund der Erlebnisse, die ich eigentlich selbst gemacht habe, so, dass mich so gefuchst hat, dass ich das nicht geschafft habe, die Klappe aufzumachen in einzelnen Situationen, die ich mitbekommen habe. Und vor allem auch Gesprächen, also durch Gespräche mit Leuten, die halt Opfer dieser Situation waren oder so, die auch mir gegenüber, wo ich dann eigentlich gemerkt habe, dass die mir gegenüber das Ganze dann auch so ein bisschen abgetan haben, mit so, ja, ist halt ein Idiot, war jetzt alles nicht so schlimm und wie auch immer. Und ich dann aber mitbekommen habe, dass Leute, denen sie deutlich näher stehen, da doch deutlich mehr kommuniziert wurde und die Personen das doch deutlich mehr getroffen hat. Und ich halt einfach aktiv Teil dieses Systems gewesen bin, dem man sich da auch nicht einfach öffnen konnte, so gesehen, ne? So dass man da eine gewisse Stärke und sowas mitbringen konnte. Und ich fand das einfach total wichtig zum damaligen Zeitpunkt, habe mir, wie gesagt, vorgenommen, da immer mehr drauf zu achten und ich warte eigentlich nur auf Situationen, wo ich die Klappe aufmachen kann. Es ist tatsächlich manchmal ein bisschen so, also es funktioniert heute deutlich besser, dass ich Sachen kommentiere und vor allem bin ich dadurch auf eine Initiative irgendwie aufmerksam geworden, die ich sehr spannend fand, die sich im Prinzip eigentlich mit diesen Machtmissbrauchssituationen, aber auch mit sexueller Gewalt, sexualisierter Gewalt und auch allen Antifeminismus eigentlich so in dem Wissenschaftskontext beschäftigen. Und die Initiative heißt Me Too Science. Das ist letztlich zwei Gründerinnen, die das im Prinzip gegründet haben, diese Initiative, Franziska Sachsler und Dr. Viktoria Strieve. Ich müsste nochmal nachschauen, ob beide aus dem Psychologie-Kontext kommen, aber zumindest Dr. Viktoria Strieve kommt daher. Und ich fand das eigentlich sehr spannend, weil die auch als Plattform eben Opfern mal eine Stimme gegeben haben und man dann auch so ein paar Einblicke bekommt eigentlich. Und mittlerweile das Thema doch auch ein bisschen aufgearbeitet ist dadurch. Also ich finde das sehr schockierend, wenn man das sich zum Beispiel auch auf Instagram anguckt und einfach mitbekommt, was so Alltagssituationen da irgendwie sind und was da einzelne Menschen schildern, was denen passiert ist. Und da mindestens drei Sachen dabei waren, wo ich einfach gesagt habe, so, das ist eins zu eins das, was ich auch schon mitbekommen habe. Und eine Situation auch, wo ich dann die Klappe nicht aufgemacht habe. Und ja, finde das eigentlich sehr stark und verfolgt das sehr aufmerksam eigentlich jetzt seit mehreren Jahren. Empfehle das an vielen Stellen. Die bieten auch Kurse an teilweise. Ich habe leider noch keine, ich habe es in einem Antrag nicht mit durchbekommen, weil ich irgendwie als Teil dieses Antrags dann auch irgendwie so einen Kurs mal irgendwie vorangebracht fand, dass man das einfach mal macht, aber das wurde natürlich dann gestrichen, so als Position, die dann nicht förderfähig ist oder so. Möchte da aber nur mal darauf hinweisen, also MeToo Science, so wie die MeToo-Bewegung letztlich und dann Science, deutschsprachig und auf Instagram auf jeden Fall zu finden. Finde ich irgendwie, hat bei mir super. Auf jeden Fall zu einigem an Awareness beigetragen.
Ja, ich sehe auch, dass ich hier gerade auf deren Homepage auch, toll, tolle Empfehlung, danke Thomas. Meine Empfehlung ist eine Dokumentation aus dem Jahr 2020, die ist auch auf Deutsch super zu finden. Der Titel für die deutsche Synchronisierung ist Picture Scientist, das ist der Originaltitel, Frauen der Wissenschaft. Und zwar geht es da um forschende Frauen, hauptsächlich aus den USA, die sich mit dem Thema Diskriminierung, Sexismus und Rassismus im Wissenschaftsbetrieb beschäftigen, in den naturwissenschaftlichen Fächern forschen und lehren, und es ist wirklich sehr, ein wirklich sehr inspirierender Film und Dokumentation, die man sich einfach angucken sollte, die einen sehr nachdenklich macht und wo man viel mitnehmen kann und lernen kann. Vorhin geguckt, ich glaube, beim deutschsprachigen Amazon Prime kann man es zurzeit noch schauen. Ich werde nochmal suchen und Links in die Shownotes bringen.
Sehr gut.
So.
Ich schau da mal rein.
Der letzte Höhepunkt des Tages. Ich weiß schon, welche Art es gibt. Die Art der Woche. Lateinisch. Das Peter Kuska Soverbii. Richtig?
Ja, genau. Richtig.
Thomas, erleuchte uns. Was hast du mitgebracht?
Ich habe heute die Süßwassermeduse mitgebracht. Und zwar ist das eigentlich jetzt hier so in Mitteleuropa unsere einzige Süßwasserqualle, die wir haben. Und ich habe die nicht ohne Grund mitgebracht, sondern jetzt gerade ist genau der richtige Zeitpunkt für die. Sommersonnenwende und Gewässer, die deutlich über 20 Grad warm werden. Das sind so die Punkte, die einfach enorm wichtig sind für diese Blüte eigentlich von den Medusen. Also die leben nämlich eigentlich in einem gewissen Stadium verbreiten sich asexuell über Knospung als Polypen, also relativ kleine Tierchen.
Also Quallen, für alle, die es jetzt nicht verstanden haben, Medusen sind Quallen.
Genau. Und die Polypen sind so 0,5 bis 2 Millimeter groß, also recht winzig. Und die Quallen, das ist auch das Spannende, sind auch nur relativ klein, wenn die jetzt quasi unterwegs sind, und zwar nur so knapp 2,5-3 Zentimeter.
Ja,
also sehr kleine Quallen. Und ich finde die total toll. Ich mag die sehr gerne. Ich habe die irgendwie jetzt schon, ich glaube, im sechsten Jahr in Folge beobachtet. Und die sind jetzt gerade in allen möglichen Gewässern unterwegs, denn diese Polypen werden verschleppt, im Wesentlichen über Wasservögel, und landen dann einfach in allen möglichen städtischen Gewässern. Und es gab auch schon alle möglichen Medienberichte irgendwie, dass Leute sich Sorgen gemacht haben in irgendwelchen Badeseen, wo plötzlich Quallen auftauchten, und die waren in großer Anzahl da. Und bei Quallen haben alle immer die Sorge, die könnten wie dann bei Feuerquallen oder irgendwas anderem mit den Nässen im Prinzip irgendwie brennen oder gefährlich werden. Das ist bei denen überhaupt nicht der Fall. Die sind also sehr harmlos, bestehen zu über 99% aus Wasser. Also das heißt, der Körper besteht im Prinzip wirklich fast nur aus Wasser und aus wenigen Proteinen, die ein bisschen was an Form geben. Und momentan lassen die sich vor allem in städtischen Gewässern sehr gut beobachten. Also falls ihr gerade irgendwie mal unterwegs seid und schaut wirklich auch mal in Teichanlagen, kleinen Tümpeln, alles drum und dran, was irgendwie so im städtischen Raum da ist, Im Ruhrgebiet gibt es ein paar Punkte, die kann ich gerade gezielt nennen, die garantiert funktionieren. Die wurden nämlich gerade an der Universität Duisburg-Essen in einem kleinen Tümpel entdeckt. Na, da gibt es einen Uniteich im Prinzip. Und in dem Uniteich sind die gerade zu sehen, dann an der Ruhr-Universität in Bochum. Da kenne ich mich mit den Gebäudeteilen nicht so richtig aus, aber da gibt es auf jeden Fall auch einen Uniteich. Und dann weiß ich, dass mehrfach so Kanäle hier in Dortmund jetzt gerade diese Quallen irgendwie aufweisen. Und ich finde, das sieht total surreal aus, wenn man die Quallen halt wirklich im Wesentlichen aus dem Meer kennt. Und diese Art ist ganz kryptisch. Man weiß nämlich nicht, woher sie kommt. Also
es gibt aber eine Theorie. Kennst du die Theorie?
Es gibt eine Theorie, ja, genau. aber vielleicht magst du die Theorie kurz nennen. Sonst,
also ich weiß nicht, ob es die gleiche Theorie ist. Es ist eine invasive Art, ne? Also eine eingeschleppte Art. Die hat ja eigentlich nichts zu suchen. Und die Theorie, die ich kenne, ist, dass es Biologen waren, die Pflanzen aus Asien, also Wasserpflanzen aus Asien mitgebracht haben für den botanischen Garten in München und sich darauf Polypen gefunden haben und sie sich da von da aus über Deutschland verteilt hat, wie genau. Ich glaube, das Grundwasser soll auch eine Rolle mitgespielt haben. Und du hast jetzt eben noch die Vögel natürlich genannt. Also das ist die Theorie, die ich kenne.
Genau, ja, bei den Vögeln sieht es natürlich auch so aus, dass die Wasserpflanzen da eine ganz große Rolle spielen. Ne? Also die der Austausch wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich nicht geklärt, aber sehr viele aquatische Organismen, das gibt sogar bei Käfern nachgewiesen, da sind Entenvögel richtige Vektoren. Also die fressen die im Prinzip mit und die überleben den Magen-Darm-Trakt in einigen Fällen und landen dann da drin. Gleichzeitig bleiben einige Sachen im Gefieder und landen in neuen Gewässern. Ich denke, das spielt auch bei Plankton wahrscheinlich sogar auch eine gewisse Rolle, ne? Diese.
Ja, zumindest Dauerstadien können das schon am Herzen sagen. Ja. Ich finde es nur besonders peinlich, dass es mal wieder die Biologen waren, die es verbockt haben.
Die Biologen selbst sind es gewesen. Ja, ganz genau. besonders spannend ist auch die Erstbeschreibung der Art, weil ich hatte ja schon gesagt, es ist bis heute so ein bisschen rätselhaft. Man geht davon aus, dass sie quasi aus Teilen aus China kommt, aber nur aufgrund von verwandten Arten, die da vorkommen. Und diese Art gibt es dort auch, so gesehen. Aber dadurch, dass sich die Tiere im Wesentlichen asexuell fortpflanzen, vor allem in Europa, ist das auch mit so Populationsgenetik gar nicht so leicht, weil im Prinzip das eigentlich alles Klone sind voneinander, so gesehen, durch Knospung entstanden sind. Aber die Erstbeschreibung fand ebenfalls aus einem botanischen Garten statt, und zwar der Royal Botanic Garden in London. 1880 ist die Art quasi dort aufgetaucht und dann haben die Leute ganz begeistert diese Süßwasserqualle beschrieben und nach einem Herrn Sowerby benannt. Ich fand auf jeden Fall sehr spannend, das gibt es häufiger, dass so Arten im menschlichen Kontext aus einem botanischen Garten heraus beschrieben werden und man gar nicht mehr weiß, woher die ursprünglich kommen. Bei den Käfern habe ich das auch schon mehrfach erlebt. Es gibt auch so einen Ptilodactyla exotica, der hat keinen deutschen Namen. So einen kleinen Käfer, der irgendwie an Pflanzenwurzeln und sowas lebt. Und der taucht auch immer in diesen Gewächshäusern auf. Sobald irgendwo Warmhäuser sind, taucht er auf. Und auch der wurde aus Großbritannien aus diesen Gewächshäusern beschrieben. Und so einen Fall finde ich da eigentlich sehr spannend. Und deswegen hier eigentlich eine Art, die sehr schön ist, lohnt sich die auf jeden Fall mal anzusehen. Ich mache die Tage mal Fotos, vielleicht schaffe ich das sogar noch morgen. Und dann haben wir vielleicht sogar noch ein Foto auf Instagram.
Wir müssen noch mal suchen. Ich glaube, ich habe noch irgendwo eins vom Tauchen mal, von Tauchkartierungen, wo ich durch so einen Schlamm durchgeschwommen bin.
Ja, das ist natürlich ein tolles Erlebnis, was ich noch nicht
gehabt habe. Ich suche mal, ja. Was ich noch vielleicht ergänzen möchte, ist, dass was natürlich gerade, weil du jetzt auch gesagt hast, ne, das ist jetzt gerade die Medusenform, also die verbringen ja auch dann die meiste Zeit ihres Lebens eigentlich eben als Polyp und der ist ganz winzig und eigentlich nur auf Steinen. Aber es gibt da ein paar Studien zu, dass sie im Endeffekt überall fast in Deutschland schon als Polypen sind, nur eben die Umweltbedingungen nicht immer die richtigen sind, dass sie sich dann tatsächlich zur Meduse eben entwickeln und man sie dann sieht. Aber das ist dann wieder so ein Fall. Ja, man sieht die Arten nicht unbedingt. Also anders als bei Käfern sieht man diese Polypen eben da nicht immer unbedingt überall.
Genau.
Und ja, dann haben wir's, oder? Ja, hast du noch was?
Nein. Ich glaube, heute waren wir ein bisschen länger dran.
Wir waren noch lange dran, ja.
Genau.
Aber es war auch ein wichtiges Thema.
Ich wollte gerade sagen, wir hatten ja Einige wichtige Punkte. Ich nehme für mich letztlich wieder was Neues mit, nämlich nochmal etwas, so die Stütze für das, was ich sowieso vorhab, besser zu reagieren bei Situationen, die man mitbekommt in der Zukunft und dann auch zu, jetzt einfach mal ein Beispiel bei dir gehört zu haben, wie wichtig dir das schon war, dass eine Person einfach dazu dir gestanden hat in der Situation, wo du davon betroffen bist. Dass man, glaube ich, da wirklich, und ich auch einfach lernen muss, da wirklich über den eigenen Schatten komplett zu springen und zu sagen, so, das muss einfach immer kommentiert werden. Das fällt mir noch schwer.
Ja.
Wahrscheinlich auch aus Ängsten heraus oder Unsicherheiten.
Ja. Das verstehe ich ja. Klasse, toll, freut mich, das zu hören.
Sehr gut.
Dann sehen wir uns in 14 Tagen.
Genau.
Und wünschen euch alle eine gute Zeit bis dahin, oder?
Das ist richtig. Und ich muss noch einen ganz kurzen Werbeblock einbauen.
Oh ja,
Und zwar habe ich ja erzählt, dass ich mich in der Endphase eines Buchprojektes befand. Und dieses Buch könnt ihr nun auch bestellen. Und zwar ist es das Buch vom Leben im Totholz, die verborgene Welt von Insekten und anderen Lebewesen, in der Reihe Leben auf Sicht beim Residenzverlag erschienen. Von mir. Und das Ganze wird quasi erscheinen im Oktober diesen Jahres und lässt sich über Autorenwelt, die haben ein ganz tolles Angebot da gemacht, jetzt quasi auch signiert vorbestellen. Ich bekomme unglaubliche 1,68 Euro pro Buch. Also das heißt, ich habe auch was davon, wenn ihr das Buch kauft. Aber ihr habt was davon, denn ihr könnt eine ganz persönliche Widmung bekommen. Und auch wenn ihr das Buch verschenken möchtet, könnt ihr mir einen Text vorgeben, den ich da reinschreibe. Und wenn ihr nichts angebt, dann kriegt ihr einfach einen persönlichen Gruß da rein mit eurem Namen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, bin gespannt, wenn das Ganze raus ist. Das ist mein erstes Sachbuch dann quasi zu einem Thema, was eigentlich einen sehr lockeren Überblick in Totholz geben soll. Also letztlich totes Holz von Bäumen und Sträuchern und allem drum und dran. Was bedeutet das für die Umwelt? Was bedeutet das eigentlich für einzelne Lebewesen? Denn das hat eine wichtige Funktion, so nicht nur in den Wäldern, sondern eigentlich überall, auch im Wasser und auch unter der Erde. Und das wollte ich eigentlich so ein bisschen begleiten mit eigenen Fotografien. Genau, also ab sofort das Ganze.
Bin gespannt, wie viele Romane du dafür da 1,60 Euro schreiben musst.
Das ist auf jeden Fall, das ist jetzt von Autorenwelt im Rahmen dieser Aktion dann quasi auch, okay. Aber also Buchschreiben als Autor, ob ich das jemals gewinnbringend machen kann, das bezweifle ich doch sehr. Ich versuche eigentlich nur so ein paar Dinge irgendwie, die mir immer so ein bisschen gefehlt haben, irgendwie mal zu bearbeiten und habe da eigentlich auch viel Spaß dran gehabt. Also es war jetzt wirklich ein ziemlicher Kampf für mich, ist eine ziemliche Herausforderung gewesen, aber ich habe viel Freude daran gehabt und möchte eigentlich auch in Zukunft so ein paar Themen, wo ich mich damals auch total drüber gefreut hätte, als jüngerer Mensch, was ich mir dann über so viele Jahre irgendwie aneignen musste oder wo ich finde, der Zugang ist total schlecht für so Leute außerhalb der Wissenschaftslandschaft, die jetzt nicht beruflich die ganze Zeit sich damit auseinandersetzen müssen und halt immer gucken müssen, dass sie sich da updaten und ganz viel Erfahrung irgendwie dann im Freiland irgendwie sammeln bei einzelnen Untersuchungen oder so. Und das aus der Perspektive mal berichten zu können, das fand ich eigentlich ganz interessant. Genau. Aber den Link packe ich in die Shownotes und ansonsten würde ich sagen,
bis in 14 Tagen.
Bis dahin, genau. Und falls ihr eine Süßwassermeduse entdeckt, mach ein Foto, ich freue mich.
Schickt sie uns, genau.
Genau. Bis dahin.
Mach's gut, Thomas.
Tschüss.
Ciao.
Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta-Navarro.